freue mich auch sehr, dass ich mit euch diesen Nachmittag verbringen darf und über natürlich ein Anliegen mit euch zu sprechen, das mir am Herzen liegt. Nicht nur, weil ich Jugendabteilungsleiter bin, aber man hat einen Jugendmann eingeladen und dann geht es natürlich auch um die Frage der Jugendlichen in der Gemeinde. Ich nehme mir das Recht, auch diese Thematik anzusprechen, weil ich glaube, es ist auch sehr relevant, weil eine Gemeinde, und das lasse mich gleich zu Beginn sagen, eine Gemeinde, die eine geistliche Heimat für junge Menschen ist, ist meistens auch eine sehr dynamische und auch evangelistische Gemeinde. Ich werde also vor allem auf Anliegen eingehen, die die Jugend betrifft und die uns als Gemeinde insgesamt betreffen und das auch abstützen auf gewisse Einsichten, die wir gewonnen haben aus der Value Genesis Studie. Die Value Genesis Studie, ist das allen geläufig, was das ist, oder muss ich das kurz erklären? Okay. Value Genesis Studie ist eigentlich eine Erfindung, eine Jugendbefragung, die zum ersten Mal in Amerika durchgeführt wurde, und zwar 1990, innerhalb der Adventgemeinde, und diese Studie wurde dann 2000, wiederholt, eine zweite, also nach 10 Jahren. Und wir haben im europäischen Raum lange uns auf gewisse, wenn es um Jugend und Gemeinde ging, immer wieder auf Datenmaterial abgestützt, die eben aus den USA kommen. Und das ist natürlich nicht unser direkter Kontext. Und deshalb war auch oft so ein bisschen die Kritik da, ja gut, das ist Amerika, bei uns sieht das ganz anders aus, wenn es um Jugendfragen ging. Und deshalb war das Anliegen da, gerade auch unter den Jugendabteilungsleitern, und ich gehörte damals auch dazu, ich war ja ursprünglich mal von 1997 bis 2007 war ich Jugendabteilungsleiter in der Schweiz, und das war deshalb damals auch eines meiner Anliegen, dass wir auch genauere Erhebungen haben über die Befindlichkeit der jungen Menschen innerhalb von unseren Gemeinden aus Europa. Und so hat sich also diese Value Genesis Europa Studie ergeben. Da haben wir fast alle Unionen in der transeuropäischen Division, also unserer Nachbardivision, wo also Skandinavien, England, Holland und so weiter dazu gehört, wie auch gewisse Staaten das Baltikum und aber auch Balkanstaaten. Und dann natürlich auch die Länder unserer Division sind da integriert. Es sind insgesamt dann 17 Unionen, die effektiv in die Studie mit einbezogen werden konnten, weil man genügend Datenmaterial hatte aus denen. Und diese Studie wurde 2007 durchgeführt. Das sind also Daten, die wir greifen jetzt bereits schon wieder zurück auf die Zeit von 2007. Also da werden wir auch einiges davon noch betrachten, was uns ein bisschen diese Frage noch weiter erhält. Aber ich möchte euch zu Beginn gleich ein bisschen fordern, und zwar mit einem langen Zitat. Aber mir ist es wichtig, dass wir dieses Zitat miteinander lesen, und ich habe da auch schon einige Dinge, gehighlightet, aber das ist Englisch, hervorgehoben, so, das vielleicht das bessere deutsche Wort, hervorgehoben, weil da einige Dinge schon angesprochen werden, die wir im Verlaufe unserer Diskussion dann immer wieder mal antreffen. Und das Spannende an diesem Zitat ist, es geht weit zurück eigentlich, und ist auch verankert in unserer eigenen Gemeindetradition, weil es geht zurück auf Ellen White. Und sie hat etwas ganz Wichtiges über Jugend und Jugendarbeit gesagt, und das möchte ich euch nicht vorenthalten und gleich zu Beginn darauf eingehen. Und zwar, vielleicht noch als Hintergrund zu diesem Zitat, das ist entnommen aus dem Buch Gospel Workers oder Diener des Evangeliums und richtet sich zum einen natürlich mal zuerst an die Predigerschaft. Das waren die ursprünglichen Empfänger dieses Buches. Allerdings dürfen wir uns da, glaube ich, alle mit einbeziehen, wenn sie die Prediger oder die Leiter der Gemeinde anspricht, weil alle die Verantwortung tragen innerhalb der Gemeinde, beziehungsweise letztlich alle Gemeindeglieder tragen Jugendarbeit mit. Und zwar entweder in einem positiven oder auch negativen Sinne, weil der junge Mensch sich ja gerade auch in Glaubensfragen an denen orientiert, die ihm vorausgegangen sind, also an den Erwachsenen. Was macht der Glaube mit den Erwachsenen? Wie sieht das dann eigentlich aus? Wie ist ein Adventist? Das erlebt ja ein junger Mensch an uns, die wir schon älter sind, die wir in der Gemeinde schon verankert sind, und die jungen Menschen haben ein feines Sensorium eben gerade auch dafür, was wir leben und nicht nur was wir sagen. Also deshalb tragen wir letztlich alle Jugendarbeit mit und deshalb ist das auch eine Thematik, die nicht nur irgendwelche Jugendleute betrifft, sondern eben die Gesamtgemeinde. Aber darauf werden wir dann sowieso noch etwas spezifischer eingehen. Jetzt also zu diesem Zitat. Ellen White sagt Folgendes und ich muss jetzt ehrlich sagen, entweder muss ich mich, ich muss das vielleicht gleich hier mitlesen. Sie sagt: Sehr viel ist verloren gegangen für die Sache der Wahrheit durch einen Mangel an Aufmerksamkeit für die geistlichen Bedürfnisse der Jugendlichen. Die Prediger des Evangeliums sollten einen fröhlichen, engen Umgang mit den Jugendlichen ihrer Gemeinde pflegen. Viele sind unwillig, dies zu tun. Ihre Vernachlässigung ist aus der Sicht des Himmels eine Sünde. Das Zitat geht weiter. Also, aber ich möchte ganz kurz innehalten. Was Sie hier schon etwas hervorgehoben haben, ist eben gerade der Umstand, dass sie sagt, viel ist verloren gegangen. Dieses Zitat geht also mehr als 100 Jahre zurück und schon in ihrem kulturellen und gemeindlichen Kontext spricht sie davon, dass man gerade im Bereich der Jugend viel verliert. Und weshalb? Weil ein Mangel besteht innerhalb der Gemeinde und der Gemeindeträger, hier natürlich auch der Prediger, ein Mangel besteht an Aufmerksamkeit an den geistlichen Bedürfnissen von jungen Menschen. Es ist also wichtig für uns, um das gleich mitzunehmen, zu wissen, was sind denn eigentlich die geistlichen Bedürfnisse von jungen Menschen? Worauf sprechen junge Menschen an? Wie holt man junge Menschen ab? Was sind ihre Grundbedürfnisse? Wie werden die angesprochen durchs Evangelium? Und dann sagt sie Folgendes, als schon erste Strategie, was man tun kann als Verantwortungsträger. Sie sagt, die Prediger des Evangeliums sollten einen fröhlichen und engen Umgang mit den jungen Menschen haben. Also bevor, und das ist jetzt nicht als Gegensatz gemeint, aber grundsätzlich mal, bevor man die Jugendlichen einfach unterweist, geht es vor allem auch darum, Beziehungen aufzubauen, einen fröhlichen, engen Umgang zu pflegen, zu wissen, wie geht es den jungen Menschen überhaupt. Und ich meine das jetzt nicht nur auf den Prediger bezogen, sondern auf uns alle. Wenn wir also geistliche Bedürfnisse unserer jungen Menschen ansprechen wollen, müssen wir unsere jungen Menschen oder müssen wir unseren jungen Menschen auch nahe kommen, den Kindern und Jugendlichen, Teenagern in unserer Gemeinde. Das gehört also mit zusammen. Und wenn wir das vernachlässigen, so besagt sie, ist das eine Sünde. Es geht weiter. Also dieses Zitat setzt sich fort. Sie geht also weiter. Warum sollte also die Arbeit für die Jugend in unserer Reihen nicht als missionarisches Anliegen höchster Güte betrachtet werden? Verlangt sie doch größtes Zartgefühl, genaueste Überlegung, ernsthaftestes Gebet um himmlische Weisheit. Junge Leute sind das besondere Ziel der Angriffe Satans, aber Freundlichkeit, Höflichkeit und die Anteilnahme eines von der Liebe zu Jesus überfließenden Herzens erwirbt ihr Vertrauen und bewahrt sie auch vor vielen Schlingen des Feindes. Auch hier bemerkenswert, was sie sagt. Sie bringt also uns als Gemeinde dahin, Jugend und die geistlichen Bedürfnisse von jungen Menschen eben anzusprechen in den Kontext von einem missionarischen Anliegen höchster Güte. Als Gemeinde, die also Mission zum ersten und obersten Ziel für sich selber macht, heißt das dann letztlich auch, dass es insbesondere dann auch dazu gehört, den jungen Menschen insbesondere anzusprechen. Das ist also ein missionarisches Anliegen höchster Güte, die jungen Menschen geistlich zu erreichen und anzusprechen. Und dann sagt sie natürlich auch wieder, was es dazu braucht. Und auch hier nicht jetzt direkt, gebt ihnen viel Bibelstunden und so weiter. Das ist wichtig natürlich, gar keine Frage. Das ist jetzt nicht im Sinne von Gegensatz gemeint. Aber was die Betonung mal ist, was so wie der Türöffner ist, überhaupt dafür, dass wir den jungen Menschen auch geistlich erreichen können, wird hier dargelegt, Zartgefühl, genau ist die Überlegung, man muss sich mit dem jungen Menschen beschäftigen, seine Lebenssituation verstehen, Lebensumstände, weil der junge Mensch ja naturgegeben, um es mal so zu sagen, immer mehr dem Heute angehört als die Älteren in der Gesellschaft. Wir werden alle, und ich zähle mich jetzt auch schon dazu, wir werden alle mit zunehmendem Alter nostalgisch und hängen eigentlich an der Zeit aus unserer Jugend, hängen nach und konservieren die auch zu einem gewissen Grade mit, je nachdem fester oder weniger fest, je nachdem wie beweglich wir sind. Aber das ist so die Tendenz. Deshalb ist der junge Mensch immer mehr ein Mensch im Heute als wir. Das ist natürlich auch wichtig als missionarisches Potenzial. Also von der Jugend können wir natürlich auch lernen, Menschen im Heute besser zu erreichen, weil sie im Heute sehr viel stärker verankert sind. Also, aber das muss man auch wissen, also um Menschen, junge Menschen dann anzusprechen. Deshalb braucht das genaueste Überlegung, himmlische Weisheit, ernstes Gebet. Und auch hier, was schützt die jungen Menschen vor den Angriffen des Teufels? Und ich möchte das noch kurz betonen. Sie schreibt das vor 120 Jahren, um es mal etwa so zu verorten. Ich meine, die Zeit damals, da würden wir alle sagen, ja, da war die Jugend noch wohlbehütet und da war es noch, ich meine, wenn man das vergleicht mit heute, was der junge Mensch heute an Herausforderungen hat, in gesellschaftlicher Sicht, mit den ganzen Unterhaltungselektronik und was da alles auf den jungen Menschen auch an Reizen einprasselt heute, das war damals alles noch nicht. Und trotzdem, sie sagt da schon, dass die Jugend das besondere Ziel der Angriffe des Teufels ist. Also das hat sich sehr auf den Punkt gebracht, aber auch hier sagt sie, was bewahrt sie davor, was nährt also ihre Resilienz gegenüber dem Bösen, um es mal so etwas plakativ zu sagen. Sie sagt, Freundlichkeit, Höflichkeit, Anteilnahme eines von der Liebe überfließenden Herzens, also auch hier geht es primär mal um Beziehungsaspekt. Beziehung aufbauen, dem jungen Menschen nahe kommen, dem jungen Menschen ernst nehmen in seiner Lebenssituation, das bewahrt ihn mal primär vor, um es mal so zu sagen, vor der einfach nur, dass man, wir lehren dich die Wahrheit und dann hast du es. Ich betone das auch deshalb, weil wir in der Jugendarbeit natürlich auch ein bisschen sensibilisiert sind dafür, weil ich sage es mal so, jeder, der in der Jugend- oder Kinderarbeit mitgearbeitet hat oder schon bei Freizeiten, ob das jetzt im Pfadfinderbereich war oder Jugendbereich war, der weiß, man muss sich in der Jugendarbeit oder Kinderarbeit ja beim jungen Menschen zuerst das Recht erwerben, zu ihm zu sprechen. Und wie erwirbt man sich das Recht, zu einem jungen Menschen zu sprechen? Indem man Beziehungen aufbaut, indem man mit ihm Gemeinschaft pflegt. Das geschieht zum Beispiel auch dadurch, dass man zum Beispiel auch mit ihnen spielt, mit den Kindern oder dann mit den Jugendlichen. Also ich sage immer auch, ich habe das schon als Jugendabteilungsleiter gesagt, auch wenn ich Gastprediger hatte, die zum Beispiel bei einer Freizeit mit dabei waren, habe ich ihnen immer gesagt, Leute, denkt daran, mit den Pfadfindern Fußball zu spielen, ist eine geistliche Aktivität. Also tut nicht so fromm, dass ihr euch einfach ins Zelt verkriecht und eure Bibel lest und dann am Abend meint, ihr könnt jetzt eure Bibelstunde halten oder die Jugendlichen anpredigen, sondern das, eure geistliche Tätigkeit zeigt sich gerade auch darin, dass ihr Zeit mit den jungen Menschen verbringt, dass ihr Gemeinschaft pflegt, dass ihr mit ihnen Umgang habt, weil dann werden sie sehr viel aufmerksamer auf das hören, was ihr zu sagen habt, weil sie uns als authentische Menschen erleben. Und das ist eigentlich ein Prinzip, das sie hier sehr breit ausführt. Darum geht es eigentlich. Also wir sind sehr stark eigentlich hineingenommen, wenn wir geistlich einen Impact, es tut mir leid, ich bin sehr stark im Englischen, weil ich ständig in Englisch reden muss, in meiner Technik, aber einen, wie kann man das gut auf Deutsch sagen? Eindruck, ja, genau so. Also auch junge Menschen auch in unserem Gemeindekontext haben wollen, dann müssen wir vor allem in Beziehungsarbeit investieren. Das betont sie hier. Selbst das stärkt die Resilienz vor dem Bösen letztlich oder macht sie geistlich stärker und bewahrt sie. Ich weiß nicht, weshalb dieses Ding nicht funktioniert und jetzt muss ich vielleicht meine Frau fragen, dass sie vielleicht ist. Gut, dann geht's weiter. Die Jugend braucht mehr als gelegentliche Beachtung, mehr als dann und wann eines Wortes der Aufmunterung. Sie bedarf mühevoller, gebetsreicher, sorgfältiger Arbeit. Nur der, wessen Herz mit Liebe und Mitgefühl erfüllt ist, wird imstande sein, jene jungen Leute zu erreichen, die anscheinend sorglos und gleichgültig sind. Auch hier, ich glaube, das geht in die gleiche Kerbe, Beziehungsarbeit. Und insbesondere aber wird auch hier betont, dass gerade der junge Mensch ja uns gegenüber manchmal so erscheint, als wäre er unbeteiligt. Das würde ihn das alles ja gar nicht interessieren. Das ist aber nur außen so der Fall. Oft ist der junge Mensch ja sehr sehr daran interessiert, was bedeutet das eigentlich mit dem Glauben? Wie lebt die Gemeinde? Also da sind sehr, sehr großes Interesse daran. Das wird nur nicht so gezeigt. Und das spricht sie ja hier auch an. Da ist sehr viel an Potenzial da. Man muss es nur wecken, ansprechen, aber eben über Beziehungsarbeit. Kannst du weiterkommen? Okay, hier geht es weiter. Wir sollten die Gefühle der Jugendlichen erreichen. Und das ist mir hier wichtig. Sie spricht also daran, davon, dass man die Gefühle, die emotionale Ebene vom jungen Menschen ansprechen muss auch. Glaube läuft nicht nur über den Kopf, insbesondere beim jungen Menschen natürlich. Und dann Anteil nehmen an ihren Freuden und Sorgen, ihren Kämpfen und Siegen. Jesus blieb nicht im Himmel fern von den Bekümmerten und Sündigen. Er kam in diese Welt, um mit der Schwäche, dem Leiden und der Versuchungen des gefallenen Menschengeschlechts bekannt zu werden. Kannst du wieder machen? Nächste Folie. Er ließ sich zu uns herab, wo wir waren, damit er uns emporheben könnte. In unserer Arbeit für die Jugend müssen wir sie da aufsuchen, wo sie ist, um ihr zu helfen. Erinnern wir uns daran, dass Gott von uns erwartet, den Weg zum Himmel leuchtend und attraktiv zu machen. Let us remember the claim of God upon us to make the path to heaven bright and attractive. Ich habe das extra in der Original noch gelassen, weil sie schreibt das wirklich. Es hat auch schon Leute gesagt, ja, also das hat sie sicher nicht gesagt, mit attraktiv und so. Aber mit attraktiv ist ja auch nicht einfach nur irgendeine Anbiederung gemeint oder einfach so ein Evangelium light. Aber es meint eigentlich, dass eben Evangelium, das Glaube an Gott, dass Jesus eben gute Nachricht ist. Und gute Nachricht muss ja irgendwo in der Gemeinde für den jungen Menschen auch erlebbar sein. Das ist ja nicht nur einfach etwas, was wir sagen, sondern das ist etwas, was gelebt, zum Ausdruck gebracht werden muss. Also deshalb, das verstehe ich also in diesem Kontext von, das ist eine Aufgabe, die wir haben, der junge Mensch soll sehen, dass Gott und Jesus und die Bibel, dass das etwas Freudiges ist, etwas, was unser Leben gut tut. Und ich glaube, wir machen das auch sehr gut im Bereich der Kinderarbeit. Da sind wir sehr stark. Wir haben sehr gut das verstanden, dem kleinen Kind die Freude an Gott, am Glauben, an Jesus zu vermitteln. Das Problem ist nur, je älter man wird, desto mehr wird das versachlicht, verkopft und manchmal auch verkompliziert und plötzlich ist da ein wenig mehr von Glaubensfreude, von Dynamik und ist mir da. Und ich glaube, da sind wir natürlich auch gefordert. Okay, was unsere Aufgabe ist, ist also Folgendes. Und das ist eine kleine Kritik natürlich auch an dem, was die Jugendarbeit in der Vergangenheit für eine Entwicklung gemacht hat. Wobei, ich muss ehrlich sagen, es geht weniger darum, dass die Jugendarbeit hier einen Fehler gemacht hat, sondern dass das grundsätzlich ein Problem war, dass wir nämlich als Gemeinde generell die Jugendarbeit im Grunde genommen wie delegiert haben an die Jugendabteilung. So im Sinne von, ja gut, also alles was Jugend ist und so, das gehört zur Jugendabteilung. Die sollen mit den jungen Menschen arbeiten, die machen Freizeiten, die arbeiten sonst geistlich mit ihnen, die pflegen die Gemeinschaft mit ihnen. Und das wird auch, und die wurde in der Vergangenheit eigentlich recht gut gemacht. Wir werden das noch sehen in der Value Genesis Studie, weil das zeigt sich dort sehr gut. Das Problem ist nur, dass wir tendenziell eigentlich genau das gemacht haben, was diese ganz banale Grafik zeigt. Sie wird aber in der Literatur effektiv immer wieder verwendet und im Englischen wird vom einohrigen Mickey Mouse, also One-Eared Mickey Mouse gesprochen, weil dieses Phänomen nicht nur in der Adventgemeinde stattgefunden hat, sondern in den meisten christlichen Kirchen und Gemeinschaften, dass man nämlich die Jugendarbeit ausgelagert hat vom Gemeindekontext und etwas professionalisiert hat. Man hat Jugendabteilungsleiter oder Jugendarbeiter angestellt, die haben sich um die Jugend gekümmert und das haben die zum Teil ganz gut gemacht, aber immer losgelöst vom Gemeindekontext oder vom eigentlichen Gemeindeleben. Und dadurch sind Jugendliche, sind geistlich gewachsen im Kontext der Pfadfinder oder der Jugendarbeit, aber haben kein relevantes Erlebnis gemacht mit der Ortsgemeinde. Und die werden dann irgendwann älter und gehen dann nicht mehr in die Pfadfinderarbeit oder sind nicht mehr in der Jugend. Und ein Phänomen, das wir auch bei uns beobachten, findet dann statt. Viele dieser Jugend, wenn sie nicht mehr in der Jugend sind oder nicht mehr in der Pfadfinder sind, verlieren wir sie, weil sie nämlich gar nie wirklich in der Gemeinde waren. Also versteht ihr das? Die sind nicht wirklich in der Gemeinde verankert, sie sind in der Jugendarbeit verankert oder in der Pfadfinderarbeit verankert, aber nicht in der Ortsgemeinde. Und dann kommen sie zurück in die Ortsgemeinde, waren vorhin, und ich kenne das aus meiner eigenen Beobachtung aus der Schweiz, ich kann zumindest sicherlich eine ganze Leitergeneration überblicken oder Jugendgeneration überblicken aus meiner 10-jährigen Tätigkeit und auch jetzt so, wenn ich diese, dann muss ich sehen, das hat sich bewahrheitet. Da waren junge Leute, die waren aktiv in der Pfadfinderarbeit, die haben Verantwortung getragen, die haben Andachten gemacht. Wir haben sie geschult, wie sie Andachten machen. Zum Beispiel, die haben mit Kindern geistlich gearbeitet. Die sind mit Jugendlichen, haben die Freizeiten gemacht. Die sind heute nicht mehr in der Gemeinde. Und zwar nicht, weil sie ihren Glauben verloren haben, sondern weil sie kein Zuhause in der Gemeinde haben und weil die Gemeindekultur so ganz was anderes ist. Das ist eine gewisse Schwierigkeit, dass in der Jugend, da ist Bewegung da, da ist Dynamik, da wird manchmal Dinge auch mal anders gemacht und Gemeinde wird dann ganz anders erlebt, total anders. Oder man findet eben keinen Platz da oder man hat überhaupt nichts zu sagen. Vorher war man verantwortlich für Kinder, man hat sogar Freizeiten organisiert und in der Gemeinde hat man selber keine Verantwortung. Man wird wieder zurückgesetzt zum Zuschauer, je nachdem. Das ist natürlich etwas plakativ gesagt jetzt. Darüber können wir dann im Detail dann noch diskutieren. Das ist natürlich nicht nur ein Problem der Gemeinde, zum Teil manchmal auch individuell das Problem von jungen Menschen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir diese Bewegung nicht zusätzlich fördern. Was ganz wichtig ist, und das ist mir als Abteilungsleiter für Jugendarbeit eben auch wichtig, ist eben dieser Umstand, dass wir wieder verstehen lernen, dass relevante, langfristige Jugendarbeit eben gerade nicht nur einfach durch die Jugendarbeit selber geschieht, sondern durch die Gemeinde. Nämlich dort, wo der Jugendliche, oder ich meine, ich spreche auch vom Teenager, vom Kind bis zum jungen Menschen, dort, wo er nämlich Sabbat für Sabbat, wenn er in der Gemeinde aufwächst, Sabbat für Sabbat für Sabbat Gemeindeerfahrung macht, wo er Menschen des Glaubens erlebt, wo er uns erlebt als Menschen, die Jesus kennen, die sich auf die Bibel berufen, wo er also Erfahrung macht damit, was der Glaube mit einem Menschen macht. Was macht denn der Glaube aus uns für Menschen? Das ist eine relevante Frage. Und so eine Frage stellt sich ein junger Mensch, bewusst oder unbewusst, letztlich. Also, wir tragen alle mit zur Jugendarbeit und deshalb muss es, wie im Grunde genommen diese Grafik das zeigt, die Jugendarbeit integriert werden in die Gemeindearbeit. Wir leisten alle Jugendarbeit. Entweder dadurch, dass wir Beziehung aufbauen mit jungen Menschen, dass wir sie kennen, dass wir uns um sie bemühen, dass ihre geistlichen Anliegen für uns wichtig sind und dass wir das tun, was Ellen White in Zitate angesprochen hat. Sie sagt, wir müssen die Jugendliche dort aufsuchen, wo sie ist. Das heißt, das ist eine ganz grundsätzliche Bewegung angesprochen, die eigentlich in der Natur liegt, die Gott uns geschaffen hat. Nämlich jede ältere Generation ist eigentlich primär gefordert, sich der jüngeren Generation zuzuwenden, bevor die junge Generation oder bevor man einfach von der jungen Generation fordert, wendet euch uns zu. Das ist eine ganz wichtige Sukzession, das fängt ja schon mit der Geburt an. Als ein Kind, die neue Generation, wird in die Obhut und Fürsorge der älteren Generation geboren. Und dieses Prinzip bleibt grundsätzlich bestehen. Das muss uns auch wichtig sein in der Gemeinde. Wenn wir also Jugendarbeit uns wichtig ist, dann muss das eben auch gerade dadurch geschehen, dass wir als Älteren oder Elterngeneration uns grundsätzlich den jungen Menschen primär mal zuwenden. Das bedeutet auch, dass wir bereit sind, Verantwortung zu teilen, dass wir auch bereit sind, Veränderungen anzunehmen, weil es uns um den jungen Menschen geht. Und die Integration vom jungen Menschen, weil es uns um seine geistlichen Anliegen geht. Da sind wir gefordert. Wir haben eine Verantwortung dafür. Kommen wir dann noch ein bisschen mehr drauf. Gut, nächste Folie. Das ist ein Zitat, das ich aus einem Buch entnommen habe, das jetzt, wo ein erfahrener Jugendarbeiter, der 30 Jahre Jugendarbeit gemacht hat, im Gemeindekontext, aber auch im sogenannten Parachurch Youth Ministry, das sind also Jugendorganisationen, die keinen direkten Gemeindeverankerung haben, Das ist im evangelikalen Bereich, gibt es zum Beispiel Jugend mit einer Mission, habt ihr vielleicht schon mal gehört, oder solche Bewegungen. Also in beiden Bereichen war er tätig und er zieht folgendes Fazit, er sagt, das Ziel der Jugendarbeit sollte es sein, Nachfolger Jesu heranzubilden, welche authentisch mit Gott unterwegs sind im Kontext einer innigen christlichen Gemeinschaft. Das Ziel ist die Aufnahme und Einbindung des heranwachsenden jungen Menschen in das Beziehungsgefüge und Leben der christlichen Gemeinschaft, bekannt als die Gemeinde. Ziel also der Jugendarbeit, finde ich hier ganz wichtig, das ist natürlich jetzt auch an die Jugendarbeiter gerichtet, ist nicht einfach nur, dass wir die jungen Menschen geistlich nähren im Kontext von Jugendarbeit, sondern dass wir junge Menschen in die Gemeinde und in das Gemeindeleben mit integrieren und dass sie innerhalb der Gemeinde letztlich geistlich wachsen und ihre Nachfolge leben können. Also, das unterstreicht nur diese Wichtigkeit der Integration von jungen Menschen in den lokalen Kontext der Gemeinde. Und dass eben Jugendarbeit zuerst einmal Gemeindearbeit ist. Das ist einer meiner zentralen Gedanken. Kommen wir zu Value Genesis. Bei Value Genesis möchte ich jetzt auf ein paar Aspekte eingehen, die uns Eindrücke dazu geben, wie der junge Mensch denn eigentlich den Gottesdienst oder das Zusammenkommen der Gemeinde erlebt, das eben vor allem am Gottesdienst sichtbar wird. Also wie er die Gemeinde erlebt. Wir haben zuerst, und das ist jetzt, macht nichts, wenn man diese Folie nicht genau lesen kann, das ist auch etwas sehr detailliert hier, aber nur als Hinweis, in diesem Value Genesis Fragebogen wurden die Jugendlichen gefragt, welche Gemeindeangebote und Erlebnisse am meisten dazu beigetragen haben, deinen persönlichen Glauben zu nähren, also für deine eigene Glaubensentwicklung. Was war am wichtigsten, was hast du am wichtigsten erlebt? Für uns als die in der Jugendarbeit stehen, ist natürlich erfreulich zu sehen, grundsätzlich, die meisten Jugendlichen sagen die Jugendarbeit. Also, und insbesondere die Jugendarbeit, die überregional stattfindet. Also gerade dort, und ich meine, das gehört natürlich auch ein bisschen in den Kontext von unseren zum Teil doch recht kleinen Gemeindewirklichkeiten, wo zum Teil nur wenige Jugendliche im Lokalgemeindekontext sind, sind eben gerade die überregionalen Anlässe ganz wichtig, weil sie dort auch Gemeinschaft haben mit anderen und auch etwas, mehr Jugendliche oder auch Kinderjugendliche erleben. Also insbesondere die Angebote, also der Vereinigung, des Verbandes und so weiter, das sind also insbesondere Dinge, die die Jugendlichen in ihrer Glaubensentwicklung am meisten gefördert haben. Das schreiben sagen uns die Jugendlichen selbst. Das betrifft aber jetzt, um das gerade zu präzisieren, das betrifft hier die Frage der eigenen Glaubensentwicklung. Also die Jugendarbeit hat sehr Wesentliches geleistet, um es etwas pauschalisiert zu sagen, im Bereich der persönlichen Glaubensentwicklung beim jungen Menschen. Die Frage sieht ganz anders aus, wenn es um die Frage geht der Gemeindeidentifikation, also mit der Ortsgemeinde identifizieren oder dem Bleiben in der Gemeinde. Da sieht es dann ganz anders aus, da sind andere Faktoren bestimmt. Gleich danach kommen Gottesdiensterlebnisse wie der Jugendgottesdienst, aber insbesondere auch der Gemeindegottesdienst. Das sind prozentual kaum Unterschiede. Das heißt, neben der spezifischen Jugendarbeit, das nächste, was ganz prägend ist für die Glaubensentwicklung, ist eben gerade das Erleben der Gemeinde im Gottesdienst, der Gottesdienst selber. Das wird hier also, und danach kommt auch gleich, also für mich ist jetzt insbesondere mal interessant und für uns als Gemeinde natürlich mal zu schauen, ja, wie sieht das jetzt im Detail aus? Generell sagen uns die Jugendlichen, Gottesdienst ist uns ganz wichtig für die persönliche Glaubensentwicklung. Aber wie sieht das im Detail aus? Und da wird das Bild etwas differenzierter. Übrigens, diese Zahlen, seht ihr, setzen sich aus den allen Unionen zusammen. Hier ist jetzt eine Aufschlüsselung auf die einzelnen Verbände oder Unionen. Wir haben also hier die Frage, es gibt beim Gottesdiensterlebnis zwei Bereiche, die man ganz grundlegend unterscheiden kann. Das eine ist das Kognitive, also alles, was mit dazu zu tun hat, ich lerne etwas oder ich habe Gott besser verstanden, ich die Bibel besser verstanden, all das, was mit, eher mit einer Lernerfahrung zu tun hat, das ist der kognitive Bereich. Der andere Bereich ist der emotionale Bereich. Hier ist eine Frage, die ich exemplarisch herausgepickt habe, die den kognitiven Bereich betrifft, also ich lerne viel in der Gemeinde, ich kann profitieren, das regt mein Denken an und so weiter. Und da seht ihr über die Unionen gesehen, der blaue Balken, das sind die Jugendlichen, die sagen, dass das mehrheitlich grundsätzlich der Fall ist. Also ich lerne doch was in der Gemeinde. Da geht es also von recht hohen Prozentzahlen, also von über 70%, die von Jugendlichen, die sagen, das ist eigentlich generell der Fall, runter auf dann nur noch, ich sehe es kaum mehr hier, 22% in norddeutschen Verband. Interessant ist, dass vor allem die Deutschsprachigen alle hier unten sind. Also Süddeutscher Verband, Schweiz, Österreich, Norddeutscher Verband. Die Jugendlichen also in unseren Breiten sagen auf die Frage, was erlebe ich im Gottesdienst, sagen mehrheitlich, ja, finde die Gemeinde Gottesdienst nicht unbedingt sehr anregend. Das legt mein Denken nicht an, oder ich lerne wenig neu oder über Gott, oder es geht mir, da lerne ich wenig. Jetzt könnte man geneigt sein zu sagen, ja gut, das sind halt die kritischen Deutschen und so weiter, das gegenüber den Bulgaren oder Portugiesen, die da ganz andere Zahlen haben. Das ist natürlich nur bedingt ein Argument. Oder man könnte auch sagen, ja gut, also die Deutschen und die Schweizer, die haben halt grundsätzlich durch ihre Schulbildung schon so einen hohen Standard, dass die eben halt nichts Neues mehr lernen in der Gemeinde. Es ist auch schwierig, denen noch was beizubringen, die wissen schon alles. Das ist aber auch natürlich ein verschobenes Bild, vor allem die jungen Menschen heute, auch in Bulgarien, Rumänien, sind sehr gut gebildet. Also das wäre überhaupt kein Argument. Letztlich müssen wir uns effektiv als Gemeinden in unserem Kontext damit konfrontieren, dass natürlich wir immer verantwortlich sind, in unserem Kontext die jungen Menschen anzusprechen. Wir können also nicht einfach nur sagen, ja gut, das ist unsere Kultur und das hat mit uns nichts zu tun. Unsere Aufgabe ist, in unserer Kultur relevant zu sein und Menschen anzusprechen. Also diese Verantwortung tragen wir natürlich auf jeden Fall, wenn die jungen Menschen sagen, ja, also ich empfinde es nicht gerade so als anregend in der Gemeinde. Ich lasse das mal so bestehen. Gehen wir zum Emotionalen. Als Beispiel habe ich jetzt, ich erlebe Gottes Gegenwart in der Gemeinde. Auf die Frage, also ich erlebe Gottes Gegenwart in der Gemeinde, sehen wir das ähnliche Bild wie vorhin im Unionsspiegel oder Verbandsspiegel. Wir haben wieder so die Länder Portugal, Rumänien, Bulgarien ganz oben, währenddem eher die Deutschsprachigen das untere Ende bilden. Also Süddeutscher Verband, Norwegen, Schweiz, Norddeutscher Verband sind hier unten. Also auch im emotionalen Bereich sind wir eher im Vergleich mit anderen Unionen, gehören wir dazu, dass wir den Menschen offensichtlich in seiner Gefühlslage auch mit im Kontext des Gottesdienstes zu wenig ansprechen. Ganz einfach gesagt. Übrigens muss man dazu sagen, es gibt einen Aspekt, der verbinden ist zu Portugal, Rumänien und auch zu Bulgarien, ist, dass gerade in diesen Gemeinden und Gemeindekontexten nicht nur Gottesdienst gelebt wird im Sinne von, man geht zur Gemeinde und geht dann wieder, sondern die bleiben meistens nach der Gemeinde noch zusammen. Da kommt also in dieses Bild, mischt sich noch etwas mit hinein, das eigentlich so gerade sich in solchen Kontexten abspielt, wie wir es diejenigen, die heute Potluck gehabt haben, auch gerade dort noch stattfinden. Also wo noch zusätzlich neben dem, was im Gottesdienstsaal stattfindet, auch noch Gemeinschaft zusätzlich gelebt wird. Gerade dort sind beide Bereiche, der kognitive wie der emotionale Bereich, offensichtlich besser angesprochen. Das wird sich decken noch mit einer anderen Beobachtung, die wir gleich noch machen werden. Das ist eine Aussage, die ich gefunden habe in einem Buch, wo es darum geht, wo es auch um eine sozialwissenschaftliche Studie geht, zu zeigen, dass das Gottesdiensterleben der Gemeinde einen direkten Einfluss hat auch auf den Jugendlichen. Und dass eben die Einbindung des jungen Menschen in die gottesdienstliche Erfahrung und Gemeinschaft primär oder ganz zentral sein muss für die Jugendarbeit. Hier heißt es also, wenn wir also von der Gotteserfahrung Jugendlicher sprechen, dann gehen wir von der festen Überzeugung aus, dass in der Jugendarbeit die gottesdienstliche Gemeinschaft sowie die Einbindung der Jugendlichen in die Gottesdiensterfahrung der Gemeinde absolut grundlegend ist. Das stützt also das eben Gottesdiensterfahrung. Und ich möchte das jetzt nicht nur auf die Gottesdienstveranstaltung, muss man sozusagen, bezogen sehen, sondern auf uns. Also wir bilden letztlich mit dem jungen Menschen zusammen ein gemeinschaftliches Gefüge und Gefäß, das der junge Mensch entweder als für sich relevant erlebt oder eben überhaupt nicht. Generell von der Theorie aber wissen wir, das ist wichtig. Deshalb müssen wir darauf auch achten. Wenn wir also jetzt auf diese Gottesdiensterfahrung hingehen, dann haben wir in der Value Genesis Studie noch zwei Gradmesser, die uns helfen, ein bisschen herauszuspüren, wie dieses Erlebnis genau aussieht. Diese Gradmesser, das sind im Bereich von Gemeindeklima. Es gibt die Gemeindewärme als einer der Gradmesser und das Denkklima als ein zweiter Aspekt. Auch wieder hier, das eine ist mehr der emotionale Aspekt, logischerweise, und der andere mehr der kognitive Aspekt. Diese Skalen sind zusammengefasst, also sind gebildet aus verschiedenen Fragen, die eine Fragegruppe, die also auf die gleiche Aussage zielt. Also die Church Warmth Skala ist gebildet aus all den Fragen, die den Jugendlichen nach der Erfahrung fragen: Ich erlebe meine Gemeinde als freundlich, ich erlebe meine Gemeinde als ich fühle mich akzeptiert in der Gemeinde. Da gibt es also ganz verschiedene Fragen und die alle zielen ja auf den gleichen Sachverhalt ab. Und das bildet diese Church Warmth. Genauso beim Thinking Climate, es gibt einige Fragen, die dies anbelangt. Eine der Fragen haben wir gesehen, ich lerne viel in der Gemeinde. Es gibt aber auch die Frage zum Beispiel, ich werde in meiner Gemeinde zum Denken angeregt. Oder es gibt die Frage, ich kann in meiner Gemeinde meine eigenen Fragen stellen und so weiter. Also alles, was in dem Bereich ist, das bildet also diese Thinking Climate. Das ist das Gesamtbild. Generell können wir also sagen, ja, warte mal, muss noch wieder. Ist egal. Man sieht es hier auch. Hier ist jetzt schon die Aufschlüsselung, das ist etwas schwierig zu lesen, vom Gemeindewärme und Denkklima in einer Gemeinde. Wir haben hier Gemeindewärme in der Vertikalachse und in der Horizontalachse haben wir das Denkklima. Das heißt, je höher oben eine Union ist, desto mehr Jugendliche sagen in dieser Union, meine Gemeinde ist grundsätzlich liebend, gibt das Gefühl der Akzeptanz, ist freundlich und so weiter. Je weiter eine Union nach rechts ist, also auf der horizontalen Ebene, desto mehr Jugendliche sagen in diesen Unionen, ich erlebe meine Gemeinde als anregend, ich lerne da was, ich kann meine Fragen stellen und so weiter. Oder ich kriege nicht immer die gleiche Antwort auf die gleiche Frage und so weiter. Das sind so diese Aspekte. Und jetzt seht ihr also, je weiter höher, desto liebender, um es mal etwas plakativ zu sagen, je weiter rechts, desto eher ist auch mehr Denken mit einbezogen. Wir haben hier Dänemark, Schweden, also Nordländer, dann aber auch Portugal, Italien, die eher im oberen und auch, also die eher überdurchschnittlich sind im Bereich von Gemeindewärme und auch Denkklima im Vergleich zu allen anderen Unionen. Die Skala ist übrigens offen gegen oben und da auch. Man könnte also auch grundsätzlich noch höher sein in allen Bereichen oder weiter nach rechts. Das ist nach dem Mittelwert berechnet, aber ich gehe jetzt nicht darauf ein, um das zu erklären. Wichtig ist einfach, dass wir sehen, dass es also hier, sind die Unionen oder Verbände, die eher überdurchschnittlich sind. Das ist der Durchschnitt aller. Dann gibt es solche, die sind überdurchschnittlich im Bereich des Denkklimas, aber eher unterdurchschnittlich im Bereich der Gemeindewärme. Und es gibt diejenigen Unionen, die sind unterdurchschnittlich in Gemeindewärme und in Denkklima. Und ihr seht, die Jugendlichen in unseren Breiten sagen, also in der Schweiz, Süddeutschland, Norddeutscher Verband, Österreich, attestieren in unseren Breiten generell, ich sage es mal so im deutschsprachigen Bereich, generell eher schwache Gemeindewärme und schwaches Denkklima. Beide Bereiche eher schwach. Und das ist eher etwas beunruhigend. Und zwar wissen wir, dass eben beide Aspekte, klimatische Verhältnisse in der Gemeinde, eben letztlich sehr viel letztlich auch dazu beitragen, ob ein junger Mensch sich geistlich angesprochen fühlt in einer Gemeinde. Wir haben es im Zitat von Ellen White gesehen. Freundlichkeit, Anteilnahme, also da geht es vor allem um emotionale Sachen, also wo auch Beziehung besteht, da geschieht auch besserer Schutz vor den Angriffen des Satans und letztlich auch besseres geistliches Wachstum. Wir sind also insbesondere gefordert, in unseren deutschsprachigen Gemeindekontexten oder Kulturkontexten uns grundsätzlich die Frage zu machen, inwiefern schaffen wir es, die geistlichen Bedürfnisse von jungen Menschen anzusprechen, angesichts der Tatsache, dass generell, und das ist sehr pauschal gesagt, ist mir klar, aber generell der junge Mensch sich eher nicht so wohl fühlt in unseren Gemeinden, sich eher nicht so angeregt fühlt, dass seine Fragen gar nicht so gefragt sind oder dass sein Denken gar nicht so einkommt oder dass sie gar nicht so das Gefühl haben, ich lerne hier was über Gott oder die Bibel. Das muss uns zu denken geben. Das kann uns nicht einfach, um es mal so zu sagen, kalt lassen. Weil wir wissen, und das zeigt sich jetzt in dieser Grafik, das hat Auswirkungen. Interessanterweise ist ja, dass wir als Mensch sehr systemisch funktionieren, wie Gott eben letztlich auch die Natur uns Menschen geschaffen hat. Das ist alles, bedingt sich irgendwo auch. Und deshalb geht es ja auch darum, dass wenn systemisch ein Problem da ist, das Auswirkungen hat auf alles. Hier bei dieser Zusammenstellung möchte ich einfach zeigen, wie sich das auswirkt. Wir haben hier Denkklima, hier Gemeindewärme und hier vergleiche ich die Jugendlichen, die ihrer Gemeinde ein hohes Denkklima attestieren, gegenüber den Jugendlichen, die ihren Gemeinden ein tiefes Denkklima attestieren. Genauso hier sind die Jugendlichen, die ihrer Gemeinde eine hohe Gemeindewärme attestieren gegenüber den Jugendlichen, die sagen, meine Gemeinde ist nicht sehr warm. Das hat jetzt Auswirkungen, wenn man das vergleicht, zum Beispiel auf die Frage, ich erlebe im Gottesdienst gewöhnlich Gottes Gegenwart. Also ich erlebe Gottes Gegenwart im Gottesdienst. Was passiert hier? Diejenigen Jugendlichen, die ihrer Gemeinde ein hohes Denkklima sagen, schaut mal, fast 70% davon sagen auch, ich erlebe Gottes Gegenwart. Gegenüber denen, die ein tiefes Gemeindeklima ihrer Gemeinde Denkklima attestieren, nur knapp 26%. Also ein prozentual gesehen, statistisch gesehen, ist ein Vielfaches weniger. Das heißt, wenn ein hohes Denkklima ist, wird auch er Gottes Gegenwart erlebt. Und umgekehrt. Genauso in Bezug auf die Gemeindewärme besteht eine warme Gemeindeatmosphäre. Da sind fast 60% der Jugendlichen bereit, auch Gottes Gegenwart zu erleben, währenddem das nur nicht mal 30% sind, diejenigen, die sagen, nein, meine Gemeinde ist eher kühl und ich fühle mich da nicht so akzeptiert. Das geht durch, wachsen im Verständnis von Gott. Also dort, wo ein hohes Denkklima ist, sind auch viele Jugendlichen, die sagen, das stimmt, das ist, erlebe ich so, genauso im Bereich der Gemeindewärme. Wenn ihr also diese Zahlen immer miteinander vergleicht, in Bezug auf diese Bereiche, Spontanität übrigens, das sind generell tiefe Zahlen, weil wir als Gemeinde offensichtlich gegenüber Jugendlichen nicht unbedingt als spontane Gemeinde nicht erlebt werden. Wir haben unsere Ordnung, wir haben unseren Ablauf, wir haben unsere, aber sehr viel Spontanität wird da nicht erlebt. Aber selbst in dem Bereich wirkt sich das aus. Also ein hohes Denkklima bedeutet auch eher Erleben von Spontanität zum Beispiel. Natürlich ist das eine Wechselwirkung im Ganzen. Das ist nicht das eine bewirkt das andere und umgekehrt nicht. Wichtig ist einfach, dass wir aus dieser Folie mitnehmen, dass sich klimatische Verhältnisse auswirken auf beide Bereiche. Also sowohl ein hohes Denkklima wirkt sich aus auf kognitives wie emotionales Erleben der Gemeinde, wie auch umgekehrt Gemeindewärme wirkt sich aus auf das Erleben von kognitivem Verständnis von Gott, wie auch auf das emotionale, logischerweise. Wenn also tiefe Zahlen da sind bezüglich Gemeindewärme und Denkklima, und wir haben gesehen, wir gehören, sage ich mal, im deutschsprachigen Bereich zu den Unionen, die da tief sind in beiden Bereichen, sind wir auch eher Gemeinden, die geistlichen Bedürfnisse von jungen Menschen nicht ansprechen. Um es ganz einfach zu sagen. Das ist die Wechselwirkung. Jetzt ist, haben wir schon gesehen, Beziehungsarbeit hebt sehr viel an beiden Bereichen. Es geht also nicht darum, jetzt interessanterweise zu sagen, ja, wir müssen unseren Gottesdienst total verändern. Ich glaube, dass Veränderung nötig ist, weil ein lebender Organismus, der ändert sich auch immer wieder. Das merken wir an uns selber. Ich habe mittlerweile auch graue Haare und so weiter. Also ein lebender Organismus ist ständig auch gehört zu einem gesunden Organismus. Und ich glaube, weil Gott der Schöpfer ist, sind auch Gemeindesituationen durchaus organisch zu verstehen und nicht mechanisch. Also auch wir müssen, um lebendig zu sein, auch immer fähig sein, uns wieder neuen Situationen anzupassen, ohne unsere eigene Identität dabei zu verlieren, logischerweise. Aber eben, also Beweglichkeit ist ganz wichtig für das Erleben natürlich auch von Gemeinde. Aber wir müssen nicht unbedingt jetzt revolutionär ganz neue Programme bringen oder ganz neue Gottesdienste. Was sehr viel wichtiger ist, ist, dass wir Beziehungsarbeit leisten. Dort, wo wir dem jungen Menschen nahe kommen, und deshalb habe ich das Zitat von Ellen White an den Anfang gestellt, weil sie bringt es eigentlich schon vor 120 Jahren auf den Punkt, dort, wo wir als Menschen, als ältere Menschen, zu einflussreichen Erwachsenen und im Leben von jungen Menschen werden, dadurch, dass wir Beziehungen aufbauen, dadurch, dass wir ihnen nahe kommen, dadurch, dass wir eine höfliche, freundliche, fröhliche Atmosphäre ihnen bieten, dadurch, dass sie bei uns Evangelium auch erlebt sehen, leisten wir eigentlich sehr viel mehr für das Gottesdiensterlebnis, als wenn wir jetzt programmmäßig, Verrücktes da einführen würden. Darum geht es eigentlich nur sehr sekundär. Wir sind also gefordert, hier in beiden Bereichen uns zu investieren. Was uns eben zusätzlich noch beunruhigt, ist der Umstand, dass was wir hier sehen. Das ist jetzt die beide Gemeinde Klimaskalen auf das Alter umgesetzt. Das hier unten sind also die Altersgruppen, die 14-Jährigen bis zu den 25-Jährigen, das sind also die Altersgruppen, die wir auch befragt haben. Und was wir hier sehen, ist, mit zunehmendem Alter nimmt die Wahrnehmung der Gemeinde, also der Gemeindewärme, wie das Denkklima, ab. Das heißt, der junge Teenager ist noch eher bereit, seiner Gemeinde hohes Gemeindewärme und auch Denkklima zu attestieren. Ich denke mal, das hat zum einen auch damit zu tun, dass der junge Mensch zum Teil noch sehr stark Gemeinde über seine eigene Familie erlebt, aber auch für den jungen Menschen, also den 14-, 15-Jährigen, gibt es noch Kindersabbatschule, da gibt es eine spezifische, auf ihn ausgerichtete Arbeit. Da sind auch meistens Menschen involviert, die sich dem jungen Menschen auch zuwenden, wo sie mit ihren Fragen kommen können und so weiter. Das Problem ist, dass offensichtlich der junge Erwachsene, je länger je mehr, das Erlebnis nicht macht oder zu wenig macht. Und deshalb auch mehr und mehr die Gemeinde zu wenig als geistliches Zuhause empfindet. Und das ist genau, was wir eigentlich erleben in der Praxis. Wir wissen, dass die größten Dropout, das sind Studien, die nicht nur aus der Adventgemeinde kommen, aber die stimmen auch bei uns, also die meisten jungen Menschen, die innerhalb der Gemeinde aufwachsen, verlassen die Gemeinde im Verlauf, so im jungen Erwachsenenalter. Das kann uns also nicht ganz gefallen, was wir hier sehen, dass mit zunehmendem Alter der junge Mensch die Gemeinde als weniger warm, weniger anregend empfindet. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, inwiefern ein junger Mensch mit eingebunden ist und auch sagen kann, diese Gemeinde ist meine Gemeinde, da wird auf mich gehört, da haben meine Anliegen auch Platz und das ist in der Gemeinde auch wichtig. Gut, die nächste Folie. Das führt uns nämlich zu folgender Tatsache. Im Adventist Review, und ich finde das eigentlich sehr, sehr lobenswert, die amerikanische Division hat sich nicht gescheut, im Jahre 2009 und 2010 eine ganze Artikelserie darüber zu publizieren, über eine Tatsache, die wir zu oft, zu schnell oder nur so in einem kurzen Nebensatz ansprechen, nämlich die Tatsache, dass wir als Adventgemeinde einen großen Aderlass haben von jungen Menschen generell. In der nordamerikanischen Division wird gesagt, dass sie etwa 70% aller jungen Menschen, die innerhalb der Gemeinde aufwachsen, verlieren. Das heißt, ihr könnt im Grunde genommen in eure Kindersabbatschule gehen und durchzählen und sagen, jedes dritte Kind, beziehungsweise jedes Nur jedes dritte Kind wird auch mit 25, 30 noch in der Gemeinde sein. Und dann könnt ihr anfangen durchzuzählen. Nicht dabei, nicht dabei, dabei, nicht dabei, nicht dabei, dabei, nicht dabei, nicht. Das ist die Situation, die wir in Nordamerika haben, und sie haben das auch publiziert. Und sie bringen das mit einem, das ist aus diesem Artikel, aus einem dieser Artikel, sie bringen das mit einem drastischen Beispiel. Sie sagen, like water between our fingers. Also im Grunde genommen zerrinnen uns die jungen Menschen, die nachkommende Generation, die innerhalb der Gemeinde aufwächst, die also Gemeinde kennt, durch die Eltern, durch die Kindersabbatschule, durch den Gottesdienst, die in der Jugendarbeit, in der Pfadfinderarbeit sind, die Jugendlichen verlassen die Gemeinde zu 70%. Also wie Wasser zwischen unseren Fingern zerrinnt das. Und sie haben das also thematisiert. Und da wird unter anderem natürlich auch darauf verwiesen, da kannst du wiederkommen, dass wir gefordert sind. Wir müssen etwas tun. Und wir wissen, dass das bei uns nicht sehr viel anders ist. Wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Dropout-Rate bei uns sicherlich 50% und höher ist. Und zwar meistens eben, wenn man dann auf das junge Erwachsenenalter dann das bezieht. Kannst du weitergehen? Es gibt eine Längsstudie, die gemacht wurde von Roger Dudley. Roger Dudley ist ein emeritierter Professor in Andrews. Er hat im Education Department gearbeitet und er war eigentlich einer der Pioniere auch für diese Value Genesis Studie ursprünglich, die in Amerika gemacht wurde. Und einer der Pioniere, der angefangen hat, sich wirklich mit Jugendanliegen innerhalb der Gemeinde auseinanderzusetzen. Wissenschaftlich, studienmäßig. Er hat eine Studie gemacht, wo er Jugendliche über 10 Jahre begleitet hat. Er hat mit etwa knapp 1700 Jugendlichen begonnen, die im Alter von 15 getauft waren. Er hat also mit getauften 15-Jährigen hat er gearbeitet und die über 10 Jahre begleitet. Jedes Jahr hat er sie befragt, hat Kontakt mit ihnen gehalten, hat immer wieder einen Fragebogen mit ihnen durchgemacht, wo sie Stellung nehmen zu ihrem Gemeindeleben, zu ihrem persönlichen Leben, Glaubensleben und so weiter. Nach diesen 10 Jahren, wo er mit dieser Gruppe gearbeitet hat, sind mehr als 50%, also mit dem Alter von 25, sind mehr als 50% nicht mehr in der Gemeinde. Von getauften jungen Menschen also. Und er sagt in diesem Buch, und er legt das auch dar und belegt das auch mit sehr vielen Zitaten von jungen Menschen und von Briefen, die er bekommen hat, aber er bringt es letztlich auf diesen Punkt, er sagt, der Grund für das Verlassen der Gemeinde liegt nicht in der Glaubenslehre, sondern auf der Beziehungsebene. Junge Menschen generell mal gesehen verlassen die Gemeinde nicht, weil sie plötzlich sagen, ja, das mit dem Sabbat ist doch völliger Nonsens, das stimmt nicht. Die glauben das. Das zeigt übrigens auch die Value Genesis Studie, wenn man unsere Jugend, wenn wir jetzt auf diese Thematik eingehen, Sabbat, ich meine, Gott, Jesus, Heiliger Geist, Schöpfung, grundlegende Glaubensinhalte sind bei den jungen Menschen absolut nicht in Frage gestellt. Das sind Zuspruchsraten von 90-95% zu Themen. Selbst der Zehnte und Schweinefleisch, beziehungsweise rein, unrein und so weiter, ganz hohe Zuspruchsraten. Also junge Menschen verlassen die Gemeinde nicht, weil sie mit uns bezüglich der biblischen Lehre völlig uneins wären. Das ist sehr pauschal natürlich jetzt gesagt. Es gibt natürlich schon gewisse, vielleicht mehr auf der Lebensstilebene, wo es Fragen gibt, wo junge Menschen heute nicht mehr so, also das vielleicht anders sehen. Da gibt es Fragen, die natürlich grundsätzlich in der Gemeinde nicht mehr oder heute andere Bedeutungen bekommen haben, als sie vielleicht früher hatten. Kaffeefrage ist oder was weiß ich was. Ja, da könnt ihr bei den Jugendlichen kommen, das sind noch knapp etwa 10%, die sagen, ja, also das ist grundsätzlich, also das ist natürlich gut, aus gesundheitlichen Gründen gut, aber das heißt nicht, dass man muss, also wenn man das tut, ist man nicht mehr gläubig oder was weiß ich was. Also, aber wie auch immer, aber was die zentralen Glaubensinhalte anbelangt, sind die Jugendlichen absolut, zumindest die, die wir befragt haben, absolut voll mit dabei. Das stellen die nicht in Frage, absolut nicht, mal grundsätzlich. Beziehungsebene ist also die Frage, also wie sie Gemeinde erleben, wie sie uns erleben. Und ich habe deshalb, also ihr merkt, das Zitat von Ellen White, das haben wir den Anfang gestellt, weil das ist doch, was sie ständig sagt. Also Höflichkeit, Freundlichkeit, ein Herz der Liebe, Zuwendung, Verständnis und so weiter. Also diese Aspekte sind mal primär gefragt. Und das erlebt der junge Mensch zunehmend nicht. Und wir finden, wir müssen da was tun. Wir können nicht einfach zuschauen und sagen, ja, okay, okay, ja, das ist halt bei uns schwierig und wir sind halt in Deutschland oder in der Schweiz und was weiß ich was und unsere Jugend sind halt einfach schwierig. Wären wir in Bulgarien, wären sie auch alle mit dabei oder in Rumänien oder was weiß ich was. Wir haben deshalb eine Initiative von den Jugendabteilungen her gestartet, die wir ICOR nennen. Das ist eine Abkürzung, die eigentlich folgendes meint: Das I steht für Intergenerational, also generationenübergreifend, und Core steht für Church of Refuge. Das ist eine amerikanische Idee, die wir da aufgegriffen haben und die wir für uns adaptieren. Aber es geht primär eigentlich darum, eine Initiative zu starten, um Gemeinden zu helfen, geistliches Zuhause für junge Menschen zu sein. Dadurch, dass eine Gemeinde ganz bewusst sich sagt, wir wollen unsere Verantwortung wahrnehmen, als Elterngeneration uns den jungen Menschen zuzuwenden und genau das nicht stattfinden zu lassen, was Ellen White sagt ganz am Anfang. Sie sagt, viel ist verloren gegangen aus Mangel an Aufmerksamkeit für die geistlichen Bedürfnisse von jungen Menschen. Wir als Gemeinde wollen die geistlichen Bedürfnisse von jungen Menschen ganz bewusst wahrnehmen, wir wollen unsere jungen Menschen wahrnehmen, wir wollen sie kennen, wir wollen uns mit ihnen beschäftigen, wir wollen sie integrieren, sie sollen was zu sagen haben, wir wollen von ihnen lernen, wir wollen ihre Fragen hören und auch mit ihnen im Dialog sein. Das wollen wir sein, damit junge Menschen in unseren Gemeinden sich nicht nur zu Hause fühlen, sondern sagen können, das ist meine Gemeinde. Und da gehöre ich mit dazu, die präge ich mit, da sind wir gemeinsam unterwegs und da kann ich geistlich wachsen als Nachfolger Christi. Und zwar eben nicht im isolierten Kontext, wo wir Peer Groups schaffen und einfach so, wie wir das in unserer Gesellschaft gelernt haben, wir schaffen Generationengruppen, das hat die Schule und die Verschulung, und das Schule ist nicht grundsätzlich gut, aber wir haben in der Gesellschaft eine Entwicklung gemacht, die wir nicht als Gemeinde einfach so mitmachen sollten. Dass wir nämlich einfach sagen, okay, da ist die Schule und da gibt's die Altersklassen und die sind da unter sich und dort werden die geschult, losgelöst vom Erwachsenenkontext. In der Gemeinde sollten wir gerade versuchen, möglichst integrativ zu arbeiten, so dass ihr eben neben den spezifischen Angeboten, die nach wie vor wichtig sind, das macht durchaus Sinn, dass wir Angebote für Kinder haben und verschiedene Altersgruppen, auch Angebote für Teenager oder Jugendliche, weil das ihrer Lebensphase entsprechend auch ist. Genauso wie es Sinn macht, zum Beispiel Angebote zu haben für Senioren. Das ist eine Lebensphase, die wieder andere Fragen stellt, die andere Bedürfnisse hat. Und es ist auch wichtig, zum Beispiel solche Sachen zu machen. Wir haben als Beispiel dazu in Basel, als ich dort Prediger war, haben wir als Prediger zu zweit initiiert im Bezirk, dass wir neben der Jugendgruppe uns gesagt haben, so soll es nicht auch als Pendant zur Jugendgruppe auch eine Seniorengruppe geben, die sich trifft und die Aktivitäten macht, die Ausflüge organisiert, die sich trifft, um irgendetwas zu diskutieren. Und so, wir haben den Club 55 Plus genannt damals. Und da waren dann tatsächlich auch, da wurden plötzlich Dynamiken frei. Also es geht also Es gibt innerhalb der Gemeinde durchaus Raum, und das ist auch wichtig, spezifische Angebote zu haben, aber nicht im Sinne von, wir isolieren jetzt die jungen Menschen und die haben alle ihre geistlich relevanten Erfahrungen nur im Kontext ihrer Jugendgruppe oder ihrer Peergroup. Oder nur, wir schicken sie an Kongresse, wo sie unter sich dann Evangelisation betreiben und irgendwelche Dinge tun, losgelöst von ihrem Ortsgemeindekontext. Das hilft langfristig überhaupt nicht. Langfristig. Kurzfristig hat das durchaus einen Effekt. Auch auf den Jugendlichen kann es sehr motivierend sein. Aber langfristig kann das doch nicht unsere Strategie sein. Wir als Ortsgemeinde müssen der Ort sein, wo der junge Mensch auch evangelistisch eingebunden ist, wo er die Gemeinde als Dienstgemeinde erlebt, auch gegenüber anderen Menschen, Bedürfnissen, die in unserer Gesellschaft sind, wo der junge Mensch sagt, meine Gemeinde macht einen Unterschied und ich bin Teil davon. Zusammen mit den Gemeindegliedern, mit den unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten, die natürlich dazugehören, und auch nicht jeder macht das selber natürlich dann. Aber Ortsgemeindeerfahrung ist deshalb ganz wichtig. Ellen White hat dieses Bild der Zufluchtsstätte selber als Bild verwendet für die Gemeinde. Und das in einem Zitat, das möchte ich jetzt noch lesen und danach gehen wir in die Pause dann. Dann gehen wir dann genau darauf ein, was also jetzt die konkreten Strategien sind. Was können wir jetzt also tun, da haben wir in dieser ICOR-Initiative ein paar Dinge identifiziert, wo wir denken, das ist ganz wichtig für uns als Gemeinde zu berücksichtigen. Aber noch zur Einführung zu dieser ICOR-Idee oder weshalb wir das Gemeinde, also Refuge nennen. Das geht zurück auf das alttestamentliche Modell der Zufluchtsstätte oder der Fluchtstätte oder wie es im Lutherbibel nennt sie, glaube ich, die Freistätte, genau, zum Beispiel. Also wo Menschen hingehen konnten, die um dort zum Recht zu kommen und wo sie auch Schutz hatten und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen anderer Kontext. Aber sie sagt auch, die Gemeinde Christi, so geschwächt und fehlerhaft sie auch erscheinen mag, und sie ist es, wir haben Fehler, das sollte uns nicht überraschen, aber das sollte uns auch nicht entmutigen und schon gar nicht gegeneinander ausspielen lassen. Ist das eine Objekt auf Erden, welchem er seine Liebe und Beachtung in spezieller Weise erweist? Die Gemeinde ist der Schauplatz seiner Gnade, wo er mit Freuden Experimente der Gnade am menschlichen Herzen macht. Sie nennt den Begriff Theater. Also im Grunde genommen, das ist der Ort, wo Gott, der Heilige Geist, Menschen verändert. Und das merkt man, das sieht man, das kann man miterleben. Und ich glaube, dass dieses Bild des Schauplatzes oder Theaters vielleicht gar nicht so falsch ist, obwohl das etwas fremd wirkt. Aber gerade auf den jungen Menschen bezogen ist das ganz relevant, weil der junge Mensch tatsächlich derjenige ist, der in der Gemeinde auch schaut, was passiert da. Und Gott sagt, in der Gemeinde möchte Gott zeigen, wie er verändert, wie er Menschen verändert und was das mit Menschen macht. Und sie sagt jetzt, wie das genau aussieht. Sie geht weiter. Der Heilige Geist ist sein Stellvertreter und er wirkt Veränderungen, die so wunderbar sind, dass Engel sie mit Staunen und Freude betrachten. Der Himmel ist voller Freude darüber, wenn die Angehörigen der menschlichen Familie gesehen werden, wie sie voller Fürsorge füreinander da sind und sich lieben, wie Christus sie geliebt hat. Die Gemeinde ist Gottes Festung, seine Zufluchtsstätte, sie nennt dort eben City of Refuge, welche er in einer rebellierenden Welt unterhält. Also auch hier, Gemeinde als ein Ort, wo der Heilige Geist Herzen verändert, sodass mehr Fürsorge geschieht, dass Solidargemeinschaft geschieht, dass eben Gemeinde ist nicht einfach ein Ort, wo wir hingehen, um eine Veranstaltung, eine geistliche Veranstaltung zu besuchen, sondern wo wir Lebensgemeinschaft leben, wo man sich gegenseitig unterstützt und wahrnimmt, ernst nimmt, wo man füreinander da ist, wo man sich miteinander freut, aber auch füreinander einsteht und so weiter. All das gehört dazu. Das ist natürlich hier auch etwas idealisiert, logischerweise. Aber ich glaube, solche Bilder brauchen wir immer auch, um uns zu motivieren, aber um uns auch zu zeigen, was ist so die Zielrichtung, die Stoßrichtung. Und sie verwendet eben hier jetzt dieses Bild der City of Refuge, Zufluchtsort. Wenn nicht für junge Menschen, natürlich sollte die Gemeinde ein Zufluchtsort sein, wo Menschen hinkommen können, wo sie aufwarten, wo sie aufgenommen werden, wo sie Zuspruch haben, wo sie auch Perspektive bekommen, Glaubensmut und so weiter. Insbesondere natürlich sollten das unsere Jugendlichen sagen können, jungen Menschen. Das ist also unsere Herausforderung, damit eben dieser Mangel viel ist verloren gegangen, dass das eben sich wendet. Im Moment müssen wir noch sagen, Ellen White, was sie geschrieben hat, stimmt nach wie vor. Wir verlieren zu viele junge Menschen aus Mangel an Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse von jungen Menschen, geistlichen Bedürfnissen. Schauen wir nach der Pause also weiter, was wir als Gemeinde vielleicht als Strategien da machen könnten. Jetzt übergebe ich aber dir die Pause.
Es haben nur wenige, die jetzt schon hier drin sind, ihre Plätze noch nicht eingenommen. Ihr dürft euch jetzt gern wieder auf eure Plätze setzen. Wir wollen jetzt einfach weitermachen mit dem zweiten Teil und wer dann seine Kaffeetasse unten noch leer getrunken hat, wird dazustoßen, dass wir dann auch nach Möglichkeit in unserem Zeitrahmen bleiben. Bruder Sick, ich darf dir gerne wieder das Wort übergeben.
Okay, wir haben also bisher mal festgehalten, dass Glaubensentwicklung sehr stark eben beim jungen Menschen auch zusammenhängt mit der Gemeindeerfahrung und dass die Gemeindeerfahrung in unseren Breiten durchaus etwas durchzogen ist. Zumindest das, was die Jugendlichen in unseren kulturellen Kontexten im deutschsprachigen Raum uns eben signalisieren. Also sei das jetzt in emotionaler Hinsicht, wird Gemeinde eher ambivalent erlebt. Also das heißt nicht in allen Fällen wirklich als warm und akzeptierend, annehmend, genauso gegenüber dem Aspekt des Denkklimas. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, dass diese beiden Erfahrungen natürlich sehr eng miteinander verbunden sind. Weil ein junger Mensch öffnet sich natürlich nur in einem Kontext mit seinen eigenen Fragen, wo er sich auch angenommen fühlt, logischerweise. Also deshalb bedingen die sich. Ich möchte das mit einem kleinen Beispiel untermauern. Ich habe in einer Gemeinde das selbst erfahren, ich zu Besuch war und in einer Sabbatschulklasse war. Und da hat ein Teenager, der da mit in der Erwachsenenklasse mit drin saß, was ich sehr erfreulich fand, hat plötzlich die Frage gestellt, weil es um Gott und Gottes Vorstellung ging, hat plötzlich die Frage gestellt und hat gesagt, was wäre, wenn wir uns diesen Gott nur vorstellen oder im Sinne von einbilden, aber der gar nicht da ist? Das fragt, ich schätze mal, etwa ein 15-Jähriger. Und das ist ja durchaus eine Frage, die ein 15-Jähriger haben kann. Also ich meine, der ist dabei, seinen eigenen Glauben zu definieren, auch irgendwo Antworten, tragende Antworten selber zu finden, auch für seinen Glauben. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie die Sabbatschulklasse der Erwachsenen reagiert hat auf solch eine Frage. Die Erwachsenen waren empört, das hat man gespürt, das musste gar nicht geäußert werden. Da war sofort eine Empörung da und wie kann man so eine Frage stellen? Dabei ist da ein junger Mensch dabei, seinen Glauben zu definieren und zu finden und da wäre eigentlich durchaus jetzt auch die Möglichkeit gewesen, auf diese Frage einzugehen, aber das wurde eigentlich von Anfang an gleich untermauert. Und das hat man auch an der Reaktion des Teenagers gefunden. Der hat richtig gemerkt, jetzt habe ich etwas Dummes gesagt, und der war ruhig, da ging nichts mehr. Also das ist natürlich nur ein kleines Beispiel dafür, aber was eben oft manchmal so erlebt wird, wir erleben manchmal auch junge Menschen in ihrem Suchen und Definieren als störend oder wir haben das Gefühl, die wollen uns provozieren, dabei sind die echt am Fragen. Und sie sollten in unseren Reihen ja auch diese Möglichkeit haben, ihre Fragen stellen zu können. Also, deshalb, Annahme und Wärme hat natürlich sehr viel mit Denkklima zu tun, deshalb gehören diese Skalen sehr eng zueinander. Jetzt zu den Strategien. Wir haben eigentlich schon eine der Hauptstrategien schon kennengelernt, und die bedeutet eben, dass wir gefordert sind, uns dem jungen Menschen zuzuwenden und ihn dort aufzusuchen, wo er oder wo sie ist. Das bedingt also vor allem mal Initiative auch von uns aus. Wir können von jungen Menschen nicht einfach erwarten, dass sie in ihrer geistlichen Entwicklung, in ihrer Gemeindeidentität dann alles einfach von sich leisten. Wir sind gefordert. Und wir nennen diese Strategie im Englischen Parenting. Aber das bedeutet, man könnte das vielleicht im Deutschen, es gibt schwer ein Wort dafür, aber Fürsorge vielleicht mit Fürsorge bezeichnen. Das bedeutet einfach, dass die bewusste Zuwendung dem jungen Menschen gegenüber aus dem Wissen, dass ich eine Verantwortung habe für dessen Wohlbefinden, und zwar in allen Bereichen und in unserem Gemeindekontext natürlich auch für das geistliche Leben. Ich glaube, dass das auch durchaus hilfreich ist, wenn wir uns als Gemeinde uns bewusst machen, dass wir die zentrale Metapher im Neuen Testament, obwohl, ich bin mir bewusst, muss ich gleich einschieben, es gibt viele Bilder für die Gemeinde im Neuen Testament, aber das zentrale Bild ist eigentlich der Aspekt der Familie, weil wir sind Gottes Kinder, Gott ist unser Vater, wir sind Geschwister und Brüder, wir sprechen uns ja auch so an und ich finde das grundsätzlich gar nicht falsch, zumindest von der Idee her, weil wir ja zusammengehören, weil wir den gleichen Herrn haben, weil wir zur Familie Gottes gehören. Das gilt es aber auch zu leben, das muss doch spürbar sein. Und ich glaube, dass das durchaus sinnvoll ist, wenn wir uns diese Metapher auch wieder mehr zu einem Leitmotiv für uns als Gemeinde machen. Wahrscheinlich überspringen. Ich glaube, das ist klar, die Familie oder Fürsorge, Nähren, Fördern, Befähigen, das ist Familienkonzept und das ist die Einzelfamilie, wie auch die erweiterte Familie der Gemeinde, dafür sind wir da. Aber ich möchte das ganz kurz erläutern, dass so Gemeindemetaphern sehr, sehr wegweisend sind für vieles, was wir in der Gemeinde tun und wie wir Gemeinde denken und wie wir Gemeinde handeln. Metaphern leiten uns also. Eine der zentralen Gemeindemetaphern, welche auch in unserer Gemeinde durchaus sehr bestimmend war und insbesondere in der Zeit, wo wir als Gemeinde entstanden sind, also im in Amerika im Mitte des 19. Jahrhunderts war eine der zentralen Gemeindemetaphern, nicht nur bei den Adventisten, sondern generell so bei den Methodisten, war die der Armee. Die Gemeinde als Armee. Das wurde zum Teil ausgesprochen, aber auch nur gedacht. Das zeigt sich auch in vielen der, dem Liedgut. Zum Beispiel, wenn wir Liedgut aus dem 19. Jahrhundert anschauen, da ist das Banner der Wahrheit, das sind Bilder, da wird auch vom Kampf gesprochen, Kampfmotive sind sehr wichtig, die durchaus auch richtig sind. Ich meine, die Bibel spricht auch vom Kampf und vom geistlichen Kampf. Aber das waren so zentrale Motive, die sich in unserem Gemeindeliedgut auch zeigen, bis hin zur Musik selber. Ich meine, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber viele unserer Lieder der Väter haben eigentlich Militärmusik als Hintergrund. Blas die Posaune, zu solcher Musik ist man marschiert. Und das hat, übrigens als kleine Anekdote vielleicht, ich weiß, ich habe zeitlich, muss ich aufpassen, aber als kleine Anekdote, Ellen White war während der Zeit, wo sie in Europa war, ja primär in Basel stationiert, sie war nicht immer dort, aber in Basel hat sie war sie im Verlagsgebäude, und das Verlagsgebäude war gleich gegenüber der Schützenwiese, wo also die Armee ihr Übungsgelände hatte, und in Basel hat die Schweizer Armee auf der Schützenwiese hat dort die Armeemusik gespielt. Die haben dort vielfach geübt. Also gleich gegenüber vom Verlagsgebäude. Das Verlagsgebäude steht nicht mehr, die Schützenwiese gibt es nach wie vor. Aber es gibt Briefe, die Ellen White eben dann zurückschreibt und sagt, sie spielen so wunderbare Musik hier. Und sie war ganz begeistert von der Militärmusik, die Militärkapelle, die da vor vor dem Haus und Fenster gespielt hat und wie die in Reihe und Glied miteinander marschiert sind. Das braucht sie dann auch als Metapherin. Das taucht dann auch auf in verschiedenen Bildern, die sie dann auch verwendet für Gemeinde und so weiter. Das hat durchaus einen legitimen Hintergrund, aber es ist auch problematisch, weil das Armeemotiv eben Uniformität transportiert, alle machen dasselbe, das ist auch missionsstrategisch natürlich, da gibt es die Kampagne, die man macht, oder man macht den Feldzug, das hat sich auch begrifflich bei uns festgesetzt. All diese Aspekte rühren eigentlich daher, dass ein prägendes Bild für uns die Armee war, für die Gemeinde. Die Heilsarmee hatte das sehr prägend umgesetzt, im Übrigen. Ein zweites Gemeindemotiv, das vor allem in den 70er Jahren aufgekommen ist mit der Gemeindewachstumsbewegung, war das Motiv der Gemeinde als Business eigentlich. Da wurde plötzlich Gemeinde gedacht im Sinne von, ja, also wir müssen vor allem bedürfnisorientiert denken. Das ist auch prinzipiell nicht grundsätzlich verkehrt, aber das wurde zum prägenden Bild, wo man sich gesagt hat, wir müssen Marktforschung betreiben, und da ist ein Buch zum Beispiel erschienen im Advent Verlag, also im amerikanischen Review und Herald Verlag, A Guide to Marketing Adventism, da wurde das eigentlich sehr konsequent umgesetzt. Also man muss Brücken bauen durch Marketing. Marketing ist eigentlich Evangelisation dann eben. Vom Kunden her denken, also die Bedürfnisanalyse, was haben die Menschen um uns überhaupt für Bedürfnisse. Marktforschung betreiben, das christliche Produkt, das sind Titel von diesem Buch. Also da ist das christliche Produkt, ist das Evangelium und so weiter. Das muss man eben vermarkten, Kosten-Nutzen-Rechnung, wenn man Dinge tut. Man hat vom Businessbereich durchaus gelernt, da gibt es auch viele Dinge, die wir lernen können, auch zielorientiert zu arbeiten und so weiter. Auch das mit Analysen und so weiter ist alles gut und richtig, aber das kann nicht das prägende Bild für uns als Gemeinde sein. So im Sinne von, unser Auftrag ist, das Evangelium gut zu verkaufen. Wir sind im Grunde genommen alles dient, wie soll ich sagen, Verkäufer. So, immer lächelnd, ja. So dieses Verkaufsprinzip der Evangelisation findet man übrigens auch dann. Also zum Beispiel hat man missionarische Gespräche standardisiert. Es gibt Kurse, die man gemacht hat, zum Beispiel, wie man Zeugnis hält. Und das ist ja auch nicht grundsätzlich verkehrt. Ich glaube, das ist gut, dass man das macht. Aber dann gibt es dann das Standardzeugnis. Genau nach diesem Motto und Marsch wird das gemacht. Und das hat diesen Verkaufs- und Business-Hintergrund. Das ist nicht sehr hilfreich. Das zeigen auch diese Mega-Churches. Die haben durchaus zum Teil in Amerika Erfolg gehabt, wie zum Beispiel Willow Creek. Das ist jetzt der Versammlungsraum von Willow Creek. Das ist eine Hochglanzgemeinde, die unter den Babyboomern gewachsen ist, und die macht eine perfekte Gemeinde- und Gottesdienstveranstaltung. Aber die ist mit ihrer Hörer- und Zuhörerschaft gewachsen.
aber da kommen keine Jugendlichen nach, da kommen und generell hat man eigentlich eine Gemeinde gezüchtet, wo vor allem ein super Programm gemacht wird, aber die Leute kommen und konsumieren, mehrheitlich. Hat übrigens Willow Creek hat das jetzt gecheckt, die machen zum Teil jetzt ganz neue Konzepte, aber nur, das sind so diese Mega-Churches, das kommt alles aus diesem Kontext. Ich glaube, wir müssen wieder sehr viel mehr auf ein sehr viel beziehungsorientierteres Gemeindemodell kommen und das, dann würde ich meinen, eben die Familie. Ich glaube, das Zitat können wir uns schenken, weil das betont gerade genau das, was wir uns da gesagt haben. Also, Veränderung muss vor allem auch dadurch geschehen, dass wir Bewusstsein ändern. Wir müssen Gemeinde wieder neu verstehen lernen. Es geht eben bei Gemeinde durchaus auch um uns und um den anderen. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja, dafür sind wir Gemeinde. Wir tragen Verantwortung füreinander. Und ohne dass ich das jetzt groß noch ausführen möchte, aber ich meine, oder idealisieren möchte, aber wir wissen, dass neutestamentliches Gemeindemodell ja vor allem im Privatkontext stattgefunden hat. Sie waren zu Hause, da hat man miteinander gegessen, da hat man nachher im Kolosserbrief, könnt ihr lesen, sagt Paulus in Kolosser 3, 16, hat jemand einen Psalm, hat jemand ein Wort der Ermutigung, hat jemand ein Lied, da wurde nachher Glaube miteinander geteilt, gefeiert, man hat Anteil genommen an den Freuden, an den Herausforderungen und so weiter. Dieser Aspekt von Gemeinde, den haben wir ein bisschen verloren durch einen Prozess der Verkirchlichung, den wir auch haben. Wir sind heute Kirche und wir leben Kirche, wir haben Kirche. Das ist aber nicht grundsätzlich das Modell, das das Ein und Alles ist. Wir müssen auch wieder viel mehr wieder entdecken, dass es auch um Gemeinschaft geht und ums gemeinsame Unterwegssein. Okay. Dann geht es ums Connecting. Connecting ist der Aspekt, der auch ein bisschen mit Bewusstsein noch zu tun hat. Aber wir sind verantwortlich, im Grunde genommen Beziehungen aufzunehmen zu jungen Menschen, mal primär. Ich sage das bewusst uns auch zu. Und möchte das eben gerade auch in diesen Kontext stellen, dass das Evangelium, dass wir auch die Verantwortung haben, eben wie Ellen White das ja auch sagt, und ich beziehe mich da einfach auf sie, weil sie das betont, und ich finde da, das ist eben gerade heute auch ganz wichtig zu betonen, Jugendarbeit ist Missionsarbeit erster Güte. Statistisch gesehen gehört die Jugend sogar zu der empfänglichsten Menschengruppe überhaupt für das Evangelium, weil die sowieso dabei sind, sich zu orientieren, einen Werterahmen zu definieren. Die sind dabei, ihre Identität zu definieren. Was hilft bei der Identitätsdefinition besser als zum Beispiel das Evangelium, das Verständnis, bei Gott angenommen und akzeptiert zu sein? Das sind ganz wichtige Aspekte, die gerade auch durchs Evangelium geleistet werden. Junge Menschen sind also sehr empfänglich fürs Evangelium. Man muss allerdings sagen, für beides. Weil eben die Jugend eine entscheidende Phase ist, sind die jungen Menschen empfänglich für beides, nämlich für Bekehrung. Es ist das Alter der Bekehrung, es ist aber auch das Alter des geistlichen Abfalls. Beide Aspekte. Aber gerade weil das der Fall ist, ist das eine ganz wichtige Lebensphase, wo Gemeinde präsent sein muss, wo Menschen präsent sein müssen, wo glaubhaft authentische Christen, Adventisten im Leben von jungen Menschen präsent sein müssen. Wenn die fehlen, dann fehlen dann je nachdem auch die jungen Menschen. Es gibt eine soziologische Studie und die ist exemplarisch für viele ähnliche Studien, die aufzeigt, da wurde von der Universität Zürich, vom Sozialwissenschaftlichen Institut in Zürich, wurde der Evangelikalismus, also evangelikale Christen in der Schweiz wurden da untersucht. Und in einem dieser Fragebereiche ging es auch darum, um die Frage, in welchem Alter entscheiden sich in der Schweiz Menschen für Christus. Und das zeigt, diese Tabelle zeigt, dass über 86% aller Entscheidungen für Christus im Alter unter 30 gefallen sind, laut dieser Studie. Eine Studie, die auch durch andere bestätigt wird, so mehr oder weniger. Ihr könnt sogar eine kleine, also das über den Daumen gepeilte Studie machen, indem ihr selber in eure Gemeinde schaut und mal überhaupt fragt, in welchem Alter sind die Leute, die in der Gemeinde sind, haben sich taufen lassen oder sind bewusst, haben sie gesagt, ich will mein Leben mit Jesus leben. Ihr werdet wahrscheinlich in etwa ähnliche Bereiche kommen. Die meisten Entscheidungen fallen im Jugendalter. Also ist das strategisch gesehen für uns auch eine ganz wichtige Zeit, mit jungen Menschen Kontakten aufzubauen. Das machen wir vor allem auch dadurch, dass wir selber mit den Jugendlichen, also in Kontakt sind mit den Jugendlichen, die wir haben in der Gemeinde, dass die aber selber auch eingebunden sind in die evangelistische Tätigkeit der Gemeinde und sie mitprägen. Weil statistisch gesehen kann man auch sagen, wisst ihr, welche Altersgruppe oder welche Menschengruppe am meisten Beziehungen hat zu Menschen außerhalb der Gemeinde? Die Jugend. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiges Netzwerk, das da besteht, das eigentlich nutzbar wäre, wenn jetzt junge Menschen sich in einer Gemeinde zu Hause fühlen, das als ihre geistliche Heimat empfinden, dort auch ihre geistlichen Bedürfnisse angesprochen fühlen, fühlen sie sich auch eher bereit, ihre Freunde oder Kollegen mit einzuladen in solch einen Gemeindekontext. Die Value Genesis Studie sagt uns aber, dass die Jugendlichen sich zwar absolut mit der Gemeinde identifizieren, im Prinzip, dass sie sagen, Gemeinde ist wichtig. Wenn es aber oft um die Ortsgemeinde geht, sagen sie, ja, aber meine Ortsgemeinde, auf die Frage, würdest du deine Freunde einladen, sagen, der große Teil der Jugend sagt, nein, also ziemlich sicherlich nicht oder so. Was uns ja nicht unbedingt jetzt schmeichelt. Deshalb, wir sind gefordert, ganz bewusst Beziehungen aufzubauen zu jungen Menschen, innerhalb der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Und da wird es eben jetzt interessant. Von dem Moment, wo sich eine Gemeinde sagt, wir wollen Gemeinde für junge Menschen sein, die im Heute leben, dann heißt das natürlich auch, wir können nicht einfach Business as usual tun. Grundsätzlich. Das heißt aber auch nicht, dass man sich irgendwie einer Popkultur anbieten muss, weil das ist nicht das, wir sind Gemeinde. Es geht hier nicht um Unterhaltung oder Musik, wir sind auch keine Musikindustrie oder was weiß ich was. Wir sind der Ort, wo Gottes Wort lebendig sein soll. Und das wird durchaus gesucht von den unterschiedlichsten Jugendlichen. Und wenn da Anknüpfungspunkte sind, dann haben wir sehr viel gewonnen, auch was die Mission anbelangt. Gut, weitere Folie, das wird aber bestätigt nur. Wir können also mit Sicherheit sagen, dass sich Gemeinden nicht mehr leisten können, ihre Jugendarbeit auf die Teenager zu beschränken, welche in ihrem Untergeschoss zusammenkommen. Die Studien über die Adoleszenz sowie die Lebensrealität des globalen Dorfes, also einfach weil die Welt so nah zusammengekommen ist und auch die Kulturen sich mehr und mehr vermischen, fordern von uns, unseren Einflussbereich zu vergrößern. Das ist aus einem Buch, das sich mit Mission auseinandersetzt, wo eben gerade gesagt wird, und du kannst zum nächsten, nee, das kannst du überspringen, das machen wir gar nicht jetzt. Das wäre zu weit führend. Einfach durchklicken, ja, sorry. Also im Zusammenhang mit Weltmission wird heute sogar gesagt von Leuten, die also im Kontext der Weltmission forschen und auch diese untersuchen, dass sie sagen, eigentlich gehört die Jugend zur größten nicht erreichten Gesellschaftsgruppe aus weltmissionarischer Sicht. Und zwar, weil eben gerade Jugend auch von der Gemeinde verlangt, cross-cultural, also kulturübergreifend zu wirken. Das heißt, Jugendkultur ist nicht unbedingt genau die gleiche, die wir leben. Trotzdem ist es wichtig, auch die Jugend in ihrem kulturellen Kontext relevant ansprechen zu können. Okay, also, das bedeutet Connecting. Aber wichtig ist zuerst einmal überhaupt, dass die Verbindung zu den eigentlichen Jugendlichen bewusst aufzubauen. Du kannst es noch schnell nennen, das ist bestätigt nur, was wir schon gesagt haben. Ein weiterer Aspekt, der ganz wichtig ist, der auch noch ein bisschen zur Einstellung gehört, ist der Aspekt von Zugehörigkeit, Belonging im Englischen. Zugehörigkeit ist ein ganz wichtiges Bedürfnis, das junge Menschen auch äußern. Sie wollen zur Gemeinde gehören. Und ich glaube, das ist ein generell wichtiges menschliches Bedürfnis. Wichtig ist nur, wie wir Zugehörigkeit erschließen für junge Menschen. Es gibt, du kannst zum nächsten gehen, es gibt für uns zu bedenken, dass eben Zugehörigkeit eigentlich Priorität haben muss für uns als Gemeinde. Also dass wir einem jungen Menschen, einem Kind, bei einem Kind machen wir das noch, aber wenn er dann Teenager wird, der Jugend, dann wird es dann sofort schwieriger, aber dass wir ihm grundsätzlich das Empfinden vermitteln, du gehörst dazu. Wir nehmen dich so an, wie du bist und du gehörst dazu, wir klammern dich nicht aus. Ob getauft oder nicht getauft, du gehörst dazu, wir sind mit dir unterwegs und lassen es zu, dass du im Unterwegssein mit uns auch Veränderung erlebst. Nicht, dass wir sagen, du musst dich zuerst verändern und dann kannst du mit uns unterwegs sein. Das bedeutet sehr viel Beziehungsarbeit natürlich auch wieder. Aber ich möchte einfach bedenken, das Alte Testament lehrt uns, dass Gott es eigentlich genauso auch gewollt hat. Im Alten Testament war Zugehörigkeit definiert sogar durch ein physisches Zeichen, nämlich durch die Beschneidung. Beschneidung heißt, und das könnt ihr nachlesen im Alten Testament, bedeutet eigentlich Bundeszugehörigkeit. Das heißt, ein Bursche wurde am 8. Tage beschnitten und damit hat er ein physisches Zeichen, dass er zum Bundesvolk gehört. Das wurde also eigentlich mehr oder weniger von Geburt aus wurde das mitgedacht. Und ein Kind wurde im Alten Testament von nichts ausgeschlossen. Von nichts. Das Kind war bei allem dabei. Außer jetzt natürlich im Tempel, aber da durfte auch der Normaljude nicht einfach hin, zum Beispiel ins Heilige oder Allerheiligste. Das war natürlich nur für die Priester. Aber ansonsten gab es keine Einschränkung für das Kind. Das Kind war im Grunde genommen im ganzen religiösen Leben der Gemeinschaft mit integriert, voll. Es wird auch nicht in Frage gestellt. Könnt ihr schauen, findet nichts im Alten Testament diesbezüglich. Das heißt, ein Kind hatte ein Zeichen, zumindest das männliche Kind, an sich, das muss er nur runterschauen, und wenn sie sich fragt, wo gehöre ich dazu? Ich gehöre zum Volk Gottes. Das heißt ja noch nicht, und das wissen wir auch als gute Studenten des Alten Testamentes, da gibt es natürlich dann auch noch eine zweite Komponente der Beschneidung, nämlich diejenige, dass das heißt, es gibt auch noch die Herzensbeschneidung, was ich gleichsetzen würde oder parallel oder zumindest in Beziehung setzen würde zur Bekehrung, zur eigentlichen Bekehrung. Aber gerade das ist doch das spannende Element. Gerade dadurch, dass ein Kind und ein junger Mensch dazugehört, in der Gemeinde nicht hinterfragt wird im Sinne von, ja, aber du bist noch nicht wirklich und so weiter. Gerade in diesem Kontext kann Bekehrung am besten geschehen. In einem akzeptierenden, annehmenden Kontext. Aber Bekehrung ist nach wie vor natürlich eine Komponente, die dazugehört. Also deshalb heißt das nicht, wir taufen die Kinder. Aber sie in der Gemeinde erleben, gehören Junge und Kinder, Jugendliche grundsätzlich mal dazu. Deshalb also Zugehörigkeit, wie signalisieren wir Zugehörigkeit? Und kannst du weitergehen? Da gibt es exemplarisch zwei spezifische Integrationswege, die wir zu berücksichtigen haben. Da kannst du, bis das alles da ist. Und das lässt sich im Englischen so schön ein bisschen sagen. Also mit diesen Begriffen behave, believe, belong. Kannst du da weiter? Das ist so der traditionelle Weg, wie wir gesellschaftlich gesehen zum Teil Zugehörigkeit definieren. Zuerst hast du dich richtig zu verhalten, passt dich uns an, mach das, was wir von dir fordern. Dann, wenn du das tust, dann glaub auch das, was wir glauben. Und wenn du das alles tust, dann darfst du dann auch dazugehören. Das ist so ein klassischer Weg der Zugehörigkeit, der definiert wird, auch in nicht nur kirchlichen Kontexten, das manchmal auch im Verein, also zu einem Verein zu gehören. Zuerst muss man gewisse Vereinsregeln übernehmen und das auch machen, und wenn man das dann tut und wenn man dann gesehen hat, kann man das verinnerlichen und dann darf man dann auch dazugehören. Ich würde mal meinen, das Alte Testament lehrt uns gerade auch einen anderen Zugang, nämlich das zuerst, und da kannst du jetzt weiter, das zuerst eben Zugehörigkeit grundsätzlich signalisiert wird. Und das hat vor allem mit menschlicher Annahme, menschlicher Nähe zu tun, mit Einbeziehen, ohne dass das eigentlich bedeutet, dass ein Kind oder ein Jugendlicher genau dasselbe macht wie ein Erwachsener in der Gemeinde. Das muss ja nicht gleichbedeutend sein. Aber über das Zugehören in diesem Kontext kann Glaube wachsen. Und das macht ja ein Kind auch. Das Erste, was ein Kind erfährt, wenn es geboren wird, es gehört zur Familie. Es wird aufgenommen. Das hat noch nichts geleistet, es weiß noch nichts anderes, aber es wird aufgenommen. Und in diesem fürsorglichen Kontext kann es jetzt aufwachsen und lernt von den Erwachsenen, was Glaube heißt, was Beten heißt. Es lernt die Hände falten. Das sind natürliche Abläufe, die eigentlich geistliche Prinzipien definieren. Gott hat das so eingerichtet. Glaube wird auch gelernt, gerade durch den Kontakt mit Erwachsenen, aber im Kontext von Zugehörigkeit, Annahme. Und das führt dann dazu, dass das so verinnerlicht wird, dass das Kind, der junge Mensch, sich dann auch so verhält und dass das geistliche Wachstum eben in der Heiligung sich voll weiterzieht. Also, wir müssen auch in diesem Kontext umdenken. Das heißt, und ich wiederhole mich, ich weiß es, aber wir müssen sehr viel beziehungsorientierter werden, sehr viel beziehungsorientierter denken, sehr viel mehr Interesse aneinander entwickeln und dieses Interesse auch ganz bewusst leben als Gemeinde und Formen dafür finden. Vielleicht ist es nicht immer hilfreich, dass wir Gemeinde nur leben, indem dass wir neben oder hintereinander sitzen. Ein Potluck ist schon mal ein ganz guter Anfang. Es braucht auch keine großen Methoden oder so. Vor allem menschliches Zusammensein und gemeinsames Teilen. Okay, gehen wir weiter. Ein weiterer Aspekt, der jetzt schon etwas systematischer wird, ist das Mentoring. Ich glaube, dass es für uns als Gemeinde gut ist, ganz bewusst eine Mentoren-Mentee-Kultur aufzubauen bezüglich unserer jungen Menschen. Das heißt, es gibt in unseren Reihen Menschen, die haben die Gabe, mit jungen Menschen Kontakte aufzubauen, und zwar in der Weise, dass sie relevante Erwachsene werden im Leben eines jungen Menschen. Das brauchen junge Menschen auch, grundsätzlich. Wir wissen aus anderer Sozialforschung zum Beispiel, dass dort, wo junge Menschen relevante Beziehungen haben zu Erwachsenen, die einen authentischen Glauben leben und auch einen klaren Wertekontext leben, dass diese jungen Menschen sehr viel resilienter sind, also das heißt, sie sind widerstandskräftiger gegenüber Risikoverhalten, gegenüber schlechten Verhalten, gegenüber Dingen, die einem nicht gut tun, zum Beispiel, und sie sind auch selbstbewusster und gesünder grundsätzlich. Also solche Beziehungen sind wichtig. Mein Sohn hat das folgendermaßen erlebt. Mein Gemeindeleiter in unserer Gemeinde hat sich gesagt, ich will ein relevanter Mensch sein im Leben eines jungen Menschen. Und er hat sich meinen Sohn oder unseren Sohn letztlich ausgewählt. Er ist im Management einer internationalen Firma von Jung Heinrich. Aber niemand ist, ich glaube, das ist keine Schleichwerbung hier. Und in der Schweiz und ist also im Management und so weiter und ist eigentlich so ein bisschen besser gestellt, hat einen tollen Audi und tolles Auto und was weiß ich was und so weiter. Ist bei uns Gemeindeleiter. Aber er hat gesagt, ich nehme mir den Simeon. Und zwar, weil unser Gemeindeleiter selber auch Pastorenkind ist. Und mein Sohn natürlich logischerweise auch. Also hat er sich gesagt, wir haben etwas Gemeinsames. Und er hat angefangen, mit meinem Sohn am Sabbat ganz bewusst auf ihn zuzugehen, ihn zu fragen, wie es ihm geht und so weiter. Und angefangen, so ein bisschen in seinen Anteil an seinem Leben zu nehmen. Und dann an einem Punkt, irgendwann hat er gesagt, hey, wollen wir mal zusammen Abendessen, ich lade dich ein. Und dann hat mein Sohn zugesagt und dann kam dann auch der Tag, wo dann am Abend der schöne Audi vorgefahren ist und mein Sohn in diesen Audi einsteigen durfte und dann sind die weggefahren und sind in ein gutes Restaurant gegangen, wohin, wo wir wahrscheinlich nicht gehen würden und die haben toll gegessen und so weiter und haben ein Gespräch geführt und so hat sich angefangen, eine Beziehung aufzubauen und das Spannende ist, das hat tatsächlich bei meinem Sohn einiges verändert. Ich meine, müsst ihr euch vorstellen, was das mit seiner Gemeindeidentifikation macht, wenn er am Sabbat in die Gemeinde kommt und da ist der Gemeindeleiter. Und mit dem, der kennt den persönlich, der tauscht sich mit dem aus, der ist mit ihm schon essen gegangen, die haben angefangen, betet füreinander und so weiter. Oder genau, der hat... Genau, er ist mit ihm Skateboard fahren gegangen, er war dort, wo mein Sohn ist. Er hat ihm sogar geholfen, einen Vortrag zu machen, da ging es um Dinge, die eben mit dem Management zu tun haben und so weiter. Der wurde ein relevanter Erwachsener im Leben meines Teenagers. Was Besseres konnte meinem Teenager geschehen, um letztlich mehr Gemeindeidentifikation und Glaubensidentifikation zu finden? Ah, das sind gläubige Menschen. Versteht ihr? Das beantwortet für ihn die Frage, das sind Adventisten. Neben dem, dass sie natürlich auch uns als Eltern kennen, aber das ist ja wichtig. Also, das ist Mentoring. Mentoring bedeutet nicht jetzt, machen wir ein Seelsorgegespräch, sondern man lebt, man teilt etwas im Leben miteinander und spricht über das Leben und über Glauben. Und die haben sicherlich auch über Vater-Kind-Sohn-Beziehung gesprochen, über mich und so weiter. Ich weiß nicht genau über was, aber schön, dass mein Sohn diese Möglichkeit hat. Und an diesem Gemeindeleiter auch Glauben erfährt. Mein Sohn hat wörtlich gesagt, weißt du, als das zur Sprache kommt, weißt du, es geht gar nicht um den Audi, es geht gar nicht um den Ort, wo wir essen gehen, sondern es geht darum, was da entsteht, um diese Beziehung. Das ist Mentoring. Und das ist möglich. Und ich glaube, das sind sehr viele junge Teenager, die eigentlich durchaus empfänglich werden für sowas. Aber man muss das auch bewusst aufbauen. Das kann man natürlich nicht einfach überstülpen. Aber das, denke ich, ist ein ganz wichtiges Konzept. Das können wir jetzt weiter gleich zum nächsten. Das lässt sich auch statistisch belegen, dass das Auswirkungen hat und dass junge Menschen das suchen. Was zum nächsten? Das auch weiter. Dann kommen wir noch zu einer weiteren Strategie und das ist Gebet. Ich glaube, es ist wichtig für eine Gemeinde, die wirklich jugendzugewandt oder geistliches Zuhause für junge Menschen sein will, dass sie ganz bewusst das Gebet pflegt für junge Menschen. Und zwar nicht strategisch, aber systematisch, um es mal so zu sagen. Grundsätzlich wird gebetet. Man findet vielleicht sogar Menschen, vielleicht sogar ältere Geschwister, die gar nicht mehr so häufig in die Gemeinde kommen, aber die nach wie vor eigentlich ein starkes Bedürfnis auch fürs Gebet haben und auch ich sage es jetzt mal so, gute Beter sind, dass die zum Beispiel ganz bewusst und namentlich für junge Menschen beten, im Wissen aber des jungen Menschen, nicht versteckt oder so, sondern dass junge Menschen wissen, meine Gemeinde betet für mich und ich kann, wenn ich eine Prüfung habe oder wenn das oder jenes ist, meine Gemeinde weiß, was in meinem Leben abgeht und die trägt mich, das sind Menschen, die für mich beten zum Beispiel. Also dass man das aufbaut. Wir erleben das auch jetzt zum Beispiel in unserer Gemeinde, dass jugendliche Teenager nach vorne gehen in der Gemeinde, in der Erfahrungsstunde und die teilen ihre Herausforderungen und so weiter, wo die früher, ich meine, wir haben da in der Gemeindekultur ein bisschen was geändert, aber früher waren die hinten, waren völlig unbeteiligt und haben nie was gesagt. Jetzt plötzlich stehen die vor der Gemeinde, weil sie erlebt haben, diese Gemeinde nimmt uns ernst und die betet für uns. Und deshalb kommen die mit ihren Gebetsanliegen vor die Gemeinde. Also, Gemeinden entscheiden sich ganz bewusst zu beten, ein weiterer wichtiger strategischer Schritt. Ein anderer ist Unterricht, Teaching, Lehre. Junge Menschen wollen hören, was die Bibel sagt über das Leben. Die wollen klare Werte hören von uns. Das ist nicht so, dass sie an Wischiwaschi-Evangelium interessiert sind oder so. Sie wollen klare Werte. Aber Werte, ich sage es jetzt auch mal so, die klar am Evangelium orientiert sind und nicht durch irgendwelche Manipulationstechniken oder was weiß ich was, jungen Menschen, die eben empfänglich sind für einen Wertekontext, weil sie sich den ja selber auch bilden. Dass also gesunde Werte, gesundes Glaubensverständnis, gesundes Evangelium letztlich vermittelt wird. Das ist ganz wichtig. Aber wenn es in der Gemeinde nicht gelehrt und gelebt wird, wenn dort nicht Relevanz entsteht zwischen meinem Leben und dem Evangelium, dem Wort Gottes, dann sucht man es irgendwo anders, wo klare Antworten herkommen. Aber das sind dann vielleicht nicht immer die guten oder gesunden, zumindest nicht diejenigen, die in der langfristig gesund sind, je nachdem. Also, zum Beispiel die Valley Genesis-Studie sagt uns, dass die Predigt ein Schlüsselfaktor ist für die Glaubensentwicklung von jungen Menschen, beziehungsweise für auch ihre Identifikation mit der Gemeinde. Die Jugendlichen wollen das Wort Gottes hören, aber das Wort Gottes, so wie es in der Bibel steht und nicht irgendein Wort Gottes, wo ich mir mal dort ein Bibelzitat hole und dort ein Bibelzitat, aber im Grunde genommen untermauere ich nur meine eigenen geistlichen Konzepte, aber nicht das, was wirklich die Bibel lehrt. Also ich plädiere persönlich sogar dafür, dass wir... Und ich meine, heute Morgen habe ich eine Predigt gehalten über Lukas 10, wo wir am Bibeltext arbeiten. Und ich glaube, das ist möglich und das kann durchaus junge Menschen auch ansprechen, wenn sie merken, hey, das ist relevant. Ah, dieser Jesus ist ja revolutionär, was Jesus lehrt, weil dafür sind junge Menschen empfänglich. Das macht ja Sinn, was Jesus lehrt. Ah, das war nicht einfach so ein angepasster religiöser Heini, der da umherzog, sondern der lehrt etwas übers Leben. Okay. Also, Predigt ist Schlüsselfaktor. Es gibt eine Frage in der Valley Genesis-Studie, da geht es darum, die letzte Frage der Valley Genesis-Studie geht darum, siehst du dich in 20 Jahren noch in der Adventgemeinde oder nicht? Also so diese perspektivische Frage. Und die Jugendlichen konnten das dann gewichten, ja ganz sicher oder eben, ja ich weiß nicht, also und so weiter. Jetzt konnten wir diese Frage korrelieren, also in Zusammenhang setzen mit Faktoren, welche statistisch gesehen diese Frage insbesondere beeinflussen. Und interessanterweise haben wir Folgendes herausgefunden. Das ist wirklich spannend. Der stärkste Faktor, welcher Einfluss darauf nimmt, ob ein Jugendlicher sagt, ich bin in 20 Jahren noch Adventist oder nicht, ist die Predigt. Und zwar... Ist die Predigt relevant für mein Leben? Erlebe ich die Predigt im Gottesdienst so, dass sie zu mir in mein Leben hineinspricht? Dass ich da eine Verbindung mache? Wenn ein Jugendlicher das sagen kann, ist er 8-mal mehr bereit zu sagen, ich bin in 20 Jahren noch Adventist, statistisch gesehen. Der zweite Faktor ist, und das sind immer noch 5-mal mehr, fünfmal mehr ist ein Jugendlicher bereit zu sagen, ich bin in 20 Jahren noch Adventist, wenn er gleichzeitig auch sagen kann, die Gemeinde nimmt meine geistlichen Bedürfnisse wahr. Das ist natürlich eine Pauschalaussage. Und das hat einfach auch damit zu tun, dass da eine Gemeinde ist, die sich am Jungen, an mir interessiert und die danach fragt, was dir wichtig ist und die mich mit einbezieht in den Gottesdienst oder auch in die Gestaltung und so weiter. Immer noch fünfmal mehr. Und der drittstärkste Faktor, immer noch 2,6 Mal mehr, ist ein Jugendlicher bereit zu sagen, ich bin in 20 Jahren noch Adventist, wenn er generell sagen kann, meine Gemeinde ist unterstützend und hilfreich, hat meine Gaben entdeckt, ich kann mich einbringen, da hat es sehr viel mit involviert sein zu tun. Das sind die stärksten Faktoren, absolut stärksten Faktoren für diese Frage, ich bin in 20 Jahren noch Adventist. Das sind alles Gemeindefaktoren. Die Jugendarbeit, das muss ich mir sagen, und das müssen wir uns auch bewusst sein, die Jugendarbeit kommt nicht vor als Faktor. Beeinflusst diese Frage nicht statistisch. Wir haben eingangs gesehen, die Jugendarbeit ist sehr relevant, wenn es um die Frage geht, hilft mir in meiner persönlichen Glaubensentwicklung? Da ist die Jugendarbeit sehr stark, aber wenn es um die Frage geht, ich bin in 20 Jahren noch Adventist, hat das wenig Auswirkung, ob ich eine gute Jugendarbeit erlebt habe und dort meinen Glauben gefunden habe oder einen tragenden Glauben gefunden habe. Wenn ich die Gemeinde nicht als relevant empfinde, wenn ich die Predigt, die Lehre, ich sage es jetzt mal etwas mehr, das, was dort gelehrt wird, nicht als relevant und für mich erlebe, dann sind das die stärkeren Faktoren. Kannst weitergehen. Okay, kannst gerade bis zum nächsten gehen. Also das zeigt sich dann auch noch über andere Aspekte, überall dort und insbesondere natürlich auch, wo Beziehung zwischen Prediger stattfindet. Das ist für die Prediger vor allem interessant, wo ein Prediger viel Beziehung zu jungen Menschen hat, erleben die jungen Menschen diese Predigt auch als hilfreicher. Egal, ob der gut predigt oder schlecht predigt, jetzt technisch gesehen. Aber Beziehung, wo gute Beziehung ist, wird sofort auch die Verkündigung besser aufgenommen. Das ist eigentlich ein Prinzip, das typisch ist. Also einfach weitergehen zum nächsten Hauptpunkt. Ja, das ist Kommunikationswissenschaft, aber je mehr Beziehungsebenen entstehen, desto besser wird letztlich die Botschaft auch angenommen. Das lassen wir aber weg jetzt. Und gehen zum nächsten Punkt. Participating, das englische Wort, das bedeutet eigentlich einfach Anteil geben und dass wir den jungen Menschen Anteil geben. Junge Menschen müssen in dieser Gemeinde etwas zu sagen haben. Sie müssen in Leitungsfunktionen mit drin sein. Sie müssen mit der Gemeinde mitgestalten können, selbst wenn es dafür da heißt, wir als Ältere müssen Opfer bringen. Wenn wir nicht bereit sind, von uns aus auf die jungen Menschen zuzugehen und bereit sind, ihre geistlichen Bedürfnisse auch in der Weise ernst zu nehmen, dass wir bereit sind, sie mitgestalten zu lassen, und zwar so, wie sie es als für sie relevant empfinden. Wenn wir diese Bereitschaft nicht aufbringen, werden wir die Kurve nicht wirklich kriegen. Das ist wieder Parenting. Ich meine, wir, wenn wir Kinder kriegen, stellen uns auf die Kinder ein. Und das bleibt als Grundkonzeption. Also junge Menschen wollen nicht nur zur Gemeinde gehören, sondern sie wollen ihr Leben und ihre Mission mitgestalten und dazu beitragen. Wir können auch von den jungen Menschen sehr viel lernen. Ich habe das eingangs gesagt. Sie gehören mehr dem Heute an. Ich glaube, wenn es um Mission geht, um Gemeindegestaltung für das Heute, da, wenn wir auf die Jugendlichen oder junge Menschen hören, da glaube ich, da können wir durchaus einiges lernen. Gut, das ist also eine weitere Strategie. In der Generalkonferenz wurde das übrigens auch festgehalten. 2007 wurde in einem Kommuniqué der Generalkonferenz Folgendes gesagt. Dort wird geschrieben, die Gründe, die meistens von Menschen genannt werden, welche die Gemeinde verlassen, betreffen den Bereich der Beziehungen, das wissen wir ja schon. Er hat Roger Dudley schon auf den Punkt gebracht. Aber auch das Fehlen von Zugehörigkeit und das Fehlen von bedeutsamer Einbindung in die lokalen Gemeinden und ihre Mission. Deshalb müssen junge Menschen in die Lokalgemeinde und Entscheidungen eingebracht werden. Junge Menschen sind fähig für sehr vieles und wo wir ihnen Vertrauen schenken, werden nur wenige sich dieses Vertrauens als unwürdig erweisen, sagt Ellen White im Buch Erziehung. Also wenn wir Vertrauen geben, aber in einem beziehungsorientierten Kontext, nicht einfach im Sinne von, ja dann macht ihr doch, oder? So, dann schmeißen wir den Bettel hin und dann macht ihr doch, so funktioniert es nicht, sondern in einem gesunden Miteinander arbeitet man miteinander an der Gemeinde. Das ist Partizipation. Das nächste ist Training. Wir müssen junge Menschen ausbilden. Das können wir zum Teil im Gemeindekontext selber tun. Zum Beispiel, wieso nicht junge Menschen auch helfen und hineinbeziehen? Zum Beispiel, es gibt junge Mädels, ich habe kürzlich mit einer gesprochen, die lernt die will, hat als Berufsziel Kleinkindererzieherin. Jetzt frage ich euch, wo hat die ihre Gaben, wenn sie diesen Beruf wählt? Die kann es gut mit Kindern. Ja, wo haben wir Kinder in der Gemeinde? Wo wäre sie gut aufgehoben und könnte ihre Gaben dort mit einbringen? Wieso kann eine 16-Jährige nicht zum Beispiel mithelfen, Sabbatschule zu geben, Kindersabbatschule? Zum Teil sogar Kindersabbatschule vorzubereiten. Und ich sage jetzt ganz bewusst, ob getauft oder nicht. Ich bin jetzt etwas provokativ. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass erst, wenn sie getauft sind, sie fähig sind, das zu tun. Sondern vielleicht ist gerade das ein Auslöser dazu, dass man sich taufen lässt. Also abgesehen davon. Also Training, wir müssen junge Menschen anleiten, Training, Ausbildungsmöglichkeiten geben. Da gibt es auf lokaler Ebene, auf Reinigungsebene, auf Verbandsebene Möglichkeiten. Wir als Gemeinde senden junge Menschen aus zu Ausbildungen, kommen, die sollen dann zurückkommen und sollen dann dort auch sich wieder bei uns einbringen können. Kannst weitergehen. Also, Training. Ja gut, das hat sich schon erübrigt. Das war zum Beispiel, wir haben jetzt gerade im Dezember eine Jugendleiterausbildung gehabt auf Divisionsebene. Dann Leiterschaft. Junge Leute sind fähig zu leiten und sie sollen leiten können. Kannst gleich zum nächsten gehen. Da sagt unser ehemaliger Generalkonferenzpräsident Jan Paulsen hat Folgendes gesagt, und zwar in einem dieser Artikelserie, eben die in Amerika herausgekommen ist, zu der Frage, dass so viele Jugendliche die Gemeinde verlassen. Er sagt, Jugendliche und junge Erwachsene an der Gemeinde zu beteiligen, muss eines unserer größten Anliegen sein. Es fehlen mir die Worte, um meiner tiefen Überzeugung Ausdruck zu verleihen, dass wir jungen Menschen bedeutsame Rollen in der Gemeinde geben sollten. Es kann sich dabei nicht einfach um Routinearbeiten handeln, sondern wir müssen sie in entscheidende Funktionen wählen, wo auch sehr vertrauliche Dinge besprochen und wichtige Entscheide getroffen werden. Wir müssen sie in solch einer Weise beteiligen, die ihnen sagt, wir wollen deine Stimme hören. Junge Menschen sind fähig zu leiten. Alexander der Große hat als etwas mehr als 20-Jähriger angefangen, die Welt zu erobern. Junge Menschen, man kann durch die gesamte Menschheitsgeschichte gehen, waren immer fähig zu großen Dingen. Der junge Mensch ist nach wie vor junger Mensch, gleich heute. Wir haben nur einen neuen kulturellen Kontext geschaffen, wo wir dem jungen Menschen sagen, ja, du musst zuerst das noch gemacht haben und das noch gemacht haben und das noch gemacht haben und dann musst du dort noch die Ausbildung gemacht haben und dann noch, und wenn du dann mal vielleicht 30 bist, kannst du dann vielleicht mal ins Berufsleben einsteigen und dann aber zuerst als Praktikant und dann, wenn du Praktikant bist, bist du dann irgendwann mal mit 50 vielleicht eine Verantwortung übernehmen kannst. Das ist etwas plakativ gesagt. Aber wir machen das auch in der Gemeinde. Das muss nicht so sein. Junge Menschen können Verantwortung übernehmen und sie sollen leiten können. Zusammen mit uns oder mit Leuten, die Leitungsaufgabe haben. Es geht nicht der eine gegen den anderen, sondern miteinander. Und das, glaube ich, muss sehr viel mehr konsequent umgesetzt werden. Und als letzten Punkt, Jugendliche, und das sagt auch die Value-Genesis-Studie, die wollen ihre Gemeinde als relevant erleben, auch gerade dadurch, dass sie eine dienende Gemeinde ist. Dass sie einen Unterschied macht in der Gesellschaft oder in dem Quartier oder Umfeld, wo die Gemeinde ist. Die jungen Menschen sehnen sich nach einer Gemeinde, die dem Menschen dient. Das zeigt sich auch in verschiedenen anderen Studien, also Institutionen zum Beispiel, welche der Gemeinschaft dient, haben bei jungen Menschen große Wertigkeit. Ja, gut, kann ich weiter, ich glaube, das ist klar. Also, wichtig ist mir vor allem zu betonen, junge Menschen müssen in unseren Gemeinden eingebunden sein, um mit uns zusammen eben einen Unterschied zu machen in der Gesellschaft, in der wir sind. Und das bedeutet vor allem einen Dienst, eine Dienstmentalität auch aufzubauen und sich zu fragen, ja hallo, wir sind Gemeinde in Stuttgart, wir sind Gemeinde in dem Quartier hier, wo sind wir gefordert? Wo können wir denn der Nächste sein, für andere zum Beispiel? Junge Menschen wollen dienen, die wollen eingebunden sein, auch in die Evangelisation, also mit Services ist dienen Evangelisation gemeint. Die sind durchaus bereit. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, aus meiner Gemeindeerfahrung, die aktivsten Evangelisten in der Gemeinde sind oft die jungen Menschen. Die sind bereit, auf die Straße zu gehen, sich dort mit irgendwelchen wildfremden Leuten zu unterhalten. Die machen Evangelisationsvorträge, die sind durchaus bereit und lassen sich da herausfordern. Aber wo gelingt, wäre das besser als eben in der Ortsgemeinde, gemeinsam, mit einer gemeinsamen Strategie, eben dem Umfeld zu dienen. Also das sind Elemente, die wir sagen, die sind ganz wichtig, um eben auch gerade gemeindeorientiert Gemeinde zu sein. Aber letztendlich kommen wir wieder zurück und das macht es auch irgendwo schön, muss ich sagen. Es braucht nicht so ausgeklügelte Methoden, es braucht nur das bewusste Beziehung bauen zu jungen Menschen. Bewusst am jungen Menschen interessiert sein, an seinen Nöten, an seinen Ängsten, an seiner Lebenssituation, an seinen geistlichen Fragen und mit ihm unterwegs sein. Das ist schon mal eine der größten und wichtigsten Erkenntnisse überhaupt. Und dabei können wir dann noch gewisse Strategien entwickeln, die dann auch hilfreich sind. Aber da höre ich jetzt auf, ich habe meine Zeit ausgeschöpft. Jetzt soll noch ein bisschen Zeit für Fragen sein, bis wir dann zum Abschluss finden um 15:30.